Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Rupsch, rupsch, psch. Hallo Lee.
Hallo Guess.
Hallo Leute.
Hallo Leute, jetzt aber.
Jetzt aber.
Der Mallorca-Podcast.
War das schon wieder zu euphorisch oder was?
Nee, Euphorie ist super.
Euphorie ist super?
Finde ich wunderbar.
Ja, besser als, dass die Leute hier einschlafen.
Ja, yeah, nee, Euphorie ist wunderbar. Dafür haben wir auch den richtigen dritten Mann am Start.
Ach, willst du ihn vorstellen? Ja, muss man den denn noch vorstellen?
Nein, natürlich.
Den muss man doch nicht mehr vorstellen.
Euphoria,
muss man
nicht. Dave.
Der dritte Banause hier. Toni Kultura in der Haus hier. Toni Kultura
der Podcaster. Bam, 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 bam. Bam, bille, bam, bam.
Dave, Dave, Dave. Passend zur Stimmung. Ja, der gute Laune, Dave.
Hallo, Leute.
Das ist der Dave, ja.
Very nice of you to say. Terrific.
Ja, sehr schön, terrific. Sehr schön. Terrific.
Ja, noch nicht lange her. Was hast du getrieben in der Zwischenzeit?
Ich war am Wochenende in der Warschau, habe das erste Mal meine jüngste Nichte gesehen, ja, obwohl die schon 3,5 ist, habe ich sie das erste Mal jetzt live gesehen, nicht nur per Videochat.
Mhm.
Ja. War der Knaller, war wirklich richtig gut. Mein Bruder, der Jüngste, ist 40 geworden. Also gab mehrere Anlässe, um nach Warschau zu düsen.
Jetzt können sich die Leute per Ausschussverfahren, können die dich jetzt praktisch einordnen, wo du alterstechnisch, wo man dich eingliedert.
Ja.
Haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Höher als 40.
Offensichtlich.
Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich hatte letztes Jahr, und aktuell bin ich es noch, eine Schnapszahl zu feiern.
Ui.
Und ich bin noch keine 50. Also ich glaube, es ist ziemlich
harmlos.
Klar.
Harmlos.
Kinder. Alles ja. Kinder hier.
Ja, ich bin hier in der Dreierkonstellation leider immer der Junior. Muss man so sagen.
Du bist der Junior, ja. Okay. Das Baby.
Leider ist auch so gut, ey. Ja, sorry. Wir gucken mal, dass wir das auch noch bei Gelegenheit mal jünger gestalten hier.
Aha.
Also, das ist so demografisch, dass wir dann irgendwie ein paar Leute dazu holen, damit du dann mal der Ältere bist.
Okay, ich dachte schon, dass ich hier alleine mal irgendwie podcaste.
Ja, das kann man auch mal ausprobieren.
Du bist auch der Jüngste, ja, und Älteste gleichzeitig.
Mensch, Guess, du Fuchs.
Ja. Guter Plan.
Mathe läuft.
Ja, Mathe läuft. Mathe läuft nicht so gut bei mir, aber gut. Das ist ein anderes Thema.
Mhm. So, aber Dave, du hattest das letzte Mal einen konkreten Anlass, weil du einen aktuellen Kinofilm gesehen hattest.
Stimmt, ja.
Den hast du jetzt nicht, ne?
Kommst einfach so vorbei,
oder? Ja. Was
ich habe tatsächlich doch wieder einen Kinofilm im Pedo.
Ach.
Na. Darf ich mal fragen, warum du uns nicht mehr fragst, wenn du ins Kino gehst? Das war früher mal so, dass du gesagt hast, wollen wir mal alle ins Kino gehen? Jetzt kommst du an, berichtest über Kinofilme, aber anstatt uns mal mit anzuhauen, ob wir mitkommen.
Ja, ich habe einen Bekannten, der zieht sich ganz gerne auch eine Menge Filme rein, der hat auch hier dieses Unlimited-Ticket und fragt mich bei einer bestimmten Art von Film.
Mit dem gehst du jetzt lieber ins Kino offenbar.
Ich merke schon, ja.
Eigentlich, da kann ich ja nur verlieren bei so einer Frage und einer Antwort von mir. Also ich liebe es, mit euch ins Kino zu gehen und ja, es ist einfach viel zu lange her. Das liegt aber vor allem irgendwie in meiner Arbeit begründet, ja, in meiner regulären Arbeit. Ich wünschte, ich könnte ja hier mich Podcaster als mit Berufsbezeichnung betiteln, aber soweit ist es leider noch nicht. Ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Naja.
Ganz optimistisch geht er daran.
Ein paar Jahre.
Ich muss vielleicht dazu sagen, der Bekannte von mir ist noch mal ein bisschen älter. Da könnt ihr 18 Jahre auf euer Alter raufrechnen.
Uiuiui.
Das heißt, super. So viele Jahre.
Auf unser Alter addiert, ja.
Genau, beide zusammen. Okay. Mathe-Genie. Ne, wie auch immer. Nee, also der guckt auf jeden Fall auch gerne französische Filme und einen solchen habe ich im Pedo.
Ah. Hast du einen französischen Film heute mitgebracht?
Mm. Oh la la.
Mm. Oh la la. Oui, oui. Oh la la. Ja.
Okay, okay.
Comment ça va?
Oho.
Comment ça va, jetzt aber.
Comment ça va? Komm si, komm si, komm si, komm ça.
Ja, sehr gut.
Das ist ein Lied aus meiner Jugend, das niemand mehr kennt.
Armer, Alter, sehr gut.
Der Guess, Alter.
Sometimes it looks like somebody just hit you in the head with a frying pan and you enjoyed it.
Ich glaube, einige Nostalgier haben gerade Tränen in den Augen vor Rührung hier.
Die Allergies.
Ja,
die haben gerade. Heißen die nicht Nostalgier?
Das ist auch geil, so eine Rasse.
Ja, die?
Ja, Nostalgier. Der Stamm der Nostalgier. Ganz Gallien, nein.
Nostalgier.
Ein Stamm von Nostalgiern.
Ja. Das ist natürlich wieder deutsche Sprache, ja, schwierig. Nostalgie und dann daraus die Nostalgiker. Ja. Das ist natürlich typisch Deutsch schon halt wieder.
Was? Ich fahre gerade aus
geil,
Antworten.
Alter. Gess fällt voll vom Glauben ab, Alter. Jetzt hätten wir mir jetzt wirklich erzählt, dass die Erde rund ist.
Es heißt ernsthaft Nostalgia?
Nein, du hast Nostalgia gesagt.
Nein, ich habe Nostalgiker gesagt, Junge.
Nee, ich hab
zwei
auch
Leute haben Nostalgia.
Ich hab Nostalgia, vielleicht ist Karl wieder ein bisschen
Nostalgia.
Ich dachte, ihr bringt mir gerade bei, dass es Nostalgia heißt. Was labert ihr?
Was laberst du? Das ist doch das Ding.
Piss off, 5 minutes are up. Get out.
So, 5 Minuten, jetzt wirklich.
Ey, ist gut, aber im Podcast, ihr alle könnt zurückspulen, ne, und nochmal abchecken dann.
Ja.
Ja, dann habe ich es ein bisschen genuschelt.
Wir müssen erstmal die ganze Aufnahme warten, bis wir zurückspulen können.
Mhm.
Bisschen verschluckt.
Ja.
Nee, das weiß ich, dass es Nostalgica heißt.
Okay. So, und was war jetzt mit denen?
Der Blick, Alter.
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich singe einfach mal wieder den Song. Come on, ça va. Überspruchshaltung.
Gut.
Einfach random den Song mal singen.
Ah, geil.
Komm, sie, komm, sie, komm, sa.
Mhm.
Ja. Jetzt denken alle.
Sprechen Sie Englisch?
Ja, was soll das mit dem französischen Scheiß hier? Ich war auch französischen Film dabei. Ja, mit Dave machen wir wieder auch eine Ehrenrunde. Support-Episode auch mit ihm.
Mhm.
Und
Auftragsfilme hat er auch mit uns geguckt.
Auftragsfilme hat er auch geguckt, zwei gleich. Einen für die Support-Episode und einen für die jetzige Episode. Also
ja.
Jede Menge Stoff.
Genau, ganz also falls ihr das noch nicht seid, schließt gerne eine vertragliche Verpflichtung bei patreon.com ab, um noch mehr Hörgenuss zu erfahren.
Das ist geil, wie attraktiv er das formuliert. Schließt gerne eine vertragliche Verpflichtung ab, Alter. Wie geil.
Vertragliche Verpflichtung ist es auf jeden Fall sehr verlockend.
Das klingt so sexy, Alter.
Da würde ich sofort aufsteigen.
Ja, ich auch. Oh,
bin
da
halt
gibt es eine vertragliche Verpflichtung.
Ihr wisst ja, ich bin ja manchmal der Mensch fürs Förmliche.
No shit.
Vertragliche Verpflichtung, da habe ich richtig Bock drauf.
Oh, das klingt gut. Wo muss ich unterschreiben? Also echt.
You don't like the Jabber?
Ach, dieser Dave, Alter.
Oh, herrlich.
Ja,
aber weil wir nicht genug Programme in der Episode haben, könnte ich ein paar Punkte nachreichen. Ich habe ja ein bisschen gut vorgearbeitet hier, dadurch, dass ich ja die Blu-ray gebracht habe und The Thing schon gesehen habe und so.
Mhm.
Konnte ich mir ein paar Filme und Serien angucken. Und es wird Zeit, euer aller Herzen zu brechen, weil es gibt vielleicht maximal von den 4 Projekten, die ich hier jetzt nachreichen kann, gibt es einen einzigen Film, wo ich in eurer Area bin. Und das ist ganz frisch The Holdovers. Also besprochen in der Support-Episode 184, akkurat notiert. Da war unser Azubi Dennis noch dabei. Der gibt 9,5. Lee gibt eine 9. Das ist wirklich ein sehr schöner Film mit viel Herz. Und mich musst du nicht fragen, wenn es um Oscar-Nominierung für Paul Giamatti geht. Für mich kannst du ihn eigentlich für jede Oscar-Nominierung nominieren. Bei dem würde ich nie sagen, das ist ein Snap. Insofern super Leistung, auch von allen anderen.
Wie, warum würdest du hier nicht sagen, es wäre ein Snap?
Warum wäre das ein Snap?
Ja, weil er sehr gut ist in dem Film.
Ja, eben.
Ja, er hat es ein bisschen...
Dave, übersetzt
war
wieder.
War das wieder die unglückliche Formulierung?
Ja. Übersetzt okay. wieder ja. Einer der Fälle, wo einer, mit dem ich 500 Episoden aufgenommen habe, nicht weiß, was ich meine, aber der Gast, der dreimal hier war...
du meinst...
Dreimal, die Woche vielleicht, Alter, was für dreimal.
Eigentlich hätte er für fast jeden Film eine Oscar-Nominierung verdient und für die, wo er nominiert war, hätte er auch den Oscar verdient.
Ja, richtig. Damit will ich sagen, dass ich niemals ein Veto einlegen würde, wenn Paul Giamatti eine
Oscar-Nominierung kriegt. Okay, so rum. Ja, so hatte ich es eingangs auch verstanden und dann hast du Snap gesagt und das finde ich halt komisch, weil er ja hier nominiert ist.
Du hast auch Nostalgia verstanden.
Ja.
Ich auch.
True that.
Nee, der ist schön. Also 8,5 von mir.
Okay.
Guter cool. Film.
So. Ich muss den noch kicken.
Jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir in die Banausen, bewegte Banausen-Historie. Classic Daves erster Auftritt hier bei uns.
Oha.
Episode 8.
Ach.
Erste Rezension, erster Film, den du mitgebracht hast. Na?
Jetzt verlangst du, dass er das noch weiß.
Die erste Rezension, also ich weiß, mit welchem Mädchen ich als allererstes geschlafen
also
habe in meinem
Leben. Ich
weiß
noch, dass ich relativ
schön, dass du das gleichsetzt mit seiner ersten Rezension.
Ich weiß noch, dass ich relativ früh UHF mitgebracht hatte.
Nee, das war danach.
Und diesen Ami-Fliegerfilm.
Aha.
War das der?
Der Ami-Fliegerfilm. Den ich dir vorher noch in die Hand gedrückt habe, den du dir noch angeguckt hast. Ich dachte, okay, eigentlich ist es recht obvious, weil ich dir den Film gerade zugebracht habe.
Ja, ich hab nicht wahrgenommen, welche.
Du hast noch so durchgeguckt bei den dreien, aber den hast du nicht registriert. Sein Brain ist völlig blank,
Wings,
Alter.
Wings.
Ja.
Wings.
Flügel aus Stahl, Wings, aus dem Jahr 1928 und der erste Oscar für den besten Film. Jetzt mal ein bisschen hier auch Oscar-Historie hier im Rahmen der Oscar-Saison gemacht. Und den habe ich jetzt geguckt.
Ja, geil.
2,5 Stunden Flieger-Action und wahnsinnig beeindruckend. Also, ich habe mir eine Rezension dazu nochmal angehört. Und gehe eigentlich mit allem konform, was du da gesagt hast, weil du hast gesagt, Alter, die Flugzeugszenen sind absolut bahnbrechend und ist sehr beeindruckend, was die damals gemacht haben.
Mhm.
Es gab, glaube ich, auch so einen Spezial-Oscar für die besten Effekte und so, weil die hatten da auch so ein bisschen...
Okay. Das war auch Howard Hawks, ne?
Ja, das war Howard Hawks. Auch ein bisschen getrickst und so. Und Also logisch, du hast einen Stummfilm über 2,5 Stunden. Du hast die ganze Zeit dieses Orgelgedudel so die ganze Zeit, weißt du, von dieser Kirchenorgel. Das, man braucht schon ein bisschen Sitzfleisch, definitiv. Du hast auch natürlich so diese großen Herzschmerzmomente, du hast diese Texttafeln, die du mitlesen musst. Das ist schon auf Dauer ein bisschen anstrengend. Aber alter Falter, Alter, das ist schon Epos.
Ja, das stimmt. Ich glaube, unter heutigen Gesichtspunkten hätte ich ihm nicht nur die 6,5 gegeben, richtig, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen mehr.
Du hast ihm 6,5 gegeben.
Ja, und das ist schon ziemlich
hart. Das finde ich schon armselig.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist nicht armselig.
Okay, ciao.
Das findet Guess armselig.
Ja.
Jetzt
der
erzählt
erste
er uns,
Oscar für den besten
ist.
Film und nee, 8 Punkte auf jeden Fall.
Ja, kann man schon machen.
Ja,
das stimmt.
Natürlich hat er seine Slapstick-Momente, natürlich sind die Gefühle groß, aber und es ist die Story von Pearl Harbor, wo ich noch reingequatscht habe in die Rezension. So, das klingt nach Pearl Harbor. Es ist wirklich Pearl Harbor. 2 Typen lieben das kleine Mädchen und die sind alle irgendwie im Krieg und ja, und das Ende ist auch krass. Das also.
Vor Pearl Harbor abgefahren.
Ja. Stimmt, vor Pearl Harbor noch. Die Story geforeshadowed. Ja, 8 Punkte von mir. Mhm. Episode 8 nachzuhören. So.
Cool.
Eine Weile her.
Und jetzt wollen wir Lees Moral, sein Herz und seine sowieso schon angeknackste Seele brechen. Mit 2 Seriennachreichungen.
Oh mein Gott.
Die beide von ihr 10 Punkte gekriegt haben.
Mhm.
Und wo ich bei beiden Veto einlege bei diesen 10 Punkten. Also,
Die Schwarzwaldklinik.
Genau.
Nee, der hat da nicht 10 Punkte gegeben. Die erste hört auf den Titel Severance.
Oh nein, Alter. Oh mein Gott. Du hast sie nicht verstanden.
Jawohl.
Es kann nur diesen Grund geben.
Lies Totschlagargument aus dem ersten Jahr. Lies Totschlag. Er hat das wieder rausgeholt, Alter.
Es kann doch nicht anders sein.
Ich hab's nicht verstanden.
Ja, okay, hau raus. Komm, wie viele?
Ich begründe.
Nein, bitte nicht.
Doch, ich begründe.
Digga, wie viel Zeit ist immer... Ja.
Wie viel Zeit?
Du was? Laberst immer so ewig drum rum, wenn es so um Punktenachreichung geht.
Gut, okay. 6,5 Punkte.
Oh mein Gott.
Ich sag dir jetzt nicht, wie ich zu den 6,5 Punkten kommen bin. Lassen wir es dabei. Episode 171.
Jetzt da eingeschnappt.
Könnt ihr denn nicht so ein extra Special
Only Murders machen? In the Building. Support Episode 74, 6 Punkte von mir. 10 Punkte von dir.
Okay, jetzt muss ich aber...
Nee. Kein Bock.
Ja, jetzt hat er wahrscheinlich 3 Folgen gesehen oder so und dann kommt so eine Nachricht.
Nee, ich habe die komplette Staffel gesehen.
Eine Staffel?
Ich habe eine Staffel.
Okay.
Aber die sollte schon...
Du weißt, dass die gewachsen ist, ne? Bei mir auch. Also ich habe das, bei den 10 Punkten war ich, habe ich ja jetzt, glaube ich, nach Staffel 3 habe ich die nachgereicht.
Du bist schon bei 11.
Ich habe der ersten Staffel jetzt 6 Punkte gegeben, weiter habe ich nicht geguckt.
Hm.
Ich habe beide noch nicht gesehen, ich kann leider nicht irgendwie, ich kann nur moderierend hier einwirken, aber noch eskaliert es nicht. Also alles gut, liebe Zuhörer. Innen.
Okay, hast du noch was?
Nee, das war's. Halten wir es kurz. Kommen wir zu den Rezensionen.
Das ist so gerade der formale Atze.
Naja, wie er auf einmal so gegen Ausschweifungen was hat und so, dass man da ein bisschen, dass man mal ein bisschen hier rumlabert und ein bisschen erzählt. So.
Nee, du hast es halt einfach nur nicht verstanden. Das war ja, glaube ich.
Das ist das eigentliche Problem, ja. Ich habe es nicht verstanden. Schade, weil die Leute sind bestimmt gespannt, was ich daran nicht mochte.
Ja, total. Garantiert.
Aber ist okay.
Piss off, 5 minutes are up. Get out.
Okay, gar nicht eingeschnappt.
Wo sind wir?
Wie, wo sind wir? Weißt du, was wir jetzt machen? Wir.
Ja, was meinst du mit, wo sind wir?
Ja, na, so ein Programm so. Was sagt der das Schedule?
Das Programmablaufplan, was wir.
Was sagt der Ablaufplan?
Die Dispo. Ja, du, wir müssen.
Was sagt die Dispo? Ja, 13. Minute.
Ja, ich muss um 8 zu Hause sein.
Ja, eben.
Essen steht auf dem Tisch.
Wir haben noch was vor heute.
Das schaffen wir nicht, das sage ich dir gleich.
wir können über Filme sprechen.
Cool.
Jeder hat ein eigenes Projekt.
Auch über
Projekt.
Serien?
Vielleicht auch über Serien, ja.
Vielleicht auch das.
Wenn es nicht so dramatisch endet wie solche Nachreichungen.
Tja.
Liebe, es war kategorisch die Art Serie aus, damit es hier nicht zu einer Eskalation kommt.
Nein, wir können natürlich auch über Serien sprechen. Ich wollte nur sagen, jeder hat ein Projekt dabei und dann haben wir eben einen gemeinsamen Film. Und das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber ich gehe davon aus, dass wir da am Ende drüber sprechen. Oder?
Könnte sein. Ich weiß nicht, was auf dem Ablaufplan steht. Guck mal da nochmal raus.
Hast du die Dispo nicht gelesen?
Nicht, dass ich jetzt da irgendwie wieder querschläge.
Was ist da los? Ja, machen wir so oder sollen wir am Anfang drüber sprechen?
Mir ist das egal. Was sagt der Gast?
Mir ist es auch wurscht. Ich habe auch blöderweise vergessen, welcher von den beiden jetzt in der normalen und welcher dann in der Supporter-Episode besprochen wird. Aber das erfahre ich ja dann, ne? Von euch Allwissenden und dann steige ich natürlich direkt ein.
Okay.
Hast du den Ablaufplan nicht gelesen?
Aber mit egal kommen wir jetzt halt auch nicht weiter.
Na, das Ding aus einer anderen Welt ist auf jeden Fall
für die
Episode geplant.
Lass uns hier noch zum Ende machen.
Gut.
Okay.
Deal.
Dann fange ich an.
Ja, mach schnell.
Das ging um die Reihenfolge jetzt. Sollen wir jetzt einen Rekord irgendwie aufstellen, möglichst schnell?
Auf jeden, Alter.
Wobei,
wir eventuell wird auch gestern seiner Rezension dann doch noch die Begründung nachliefern, so nebenbei zu den beiden Serien.
Meinst du?
Ja.
Aber vielleicht lässt er jetzt auch einfach sämtliche Begründungen für alles weg heute.
Das wäre auch eine Theorie. Da würde man eine Menge Zeit sparen.
Dann wären wir wirklich schnell fertig.
Ja.
Nee, aber war nicht auch unsere letzte Episode schon ein bisschen kürzer?
Das ist ganz selten, dass wir mal unter 90 Minuten kommen, ja, bei der regulären Episode. Die war
und dann
war
noch, unter 90. Dann noch zu dritt, ne?
Das stimmt, ja.
Das wird uns heute nicht passieren, weil Dave ist dabei.
Ah, das stimmt. Ich halte schon meine Klappe.
Ich befürchte es auch, ja.
Nee, um Gottes Willen, muss ja nicht alles schnell vorbei sein. Aber ich glaube, mit den...
That's what she said.
Ja.
That's what she said.
Aha, okay. So gleich. Ja. Ja, dann mache ich mal. Ich habe jetzt natürlich schwer inspiriert durch Guest, der mir letztes Mal offeriert hat, dass ich schon wieder hinterher bin, was meine Lose angeht, habe ich gleich mal beide abgehakt. Jetzt bringen wir aber heute nur einen, deswegen bringe ich jetzt mal das aktuelle Los und dann das vom Vormonat in der Support-Episode.
Mhm.
Machen wir so.
Sehr fleißig.
Und
damit du es nicht vergisst, hast du gedacht, machst du es lieber gleich.
Genau, war original das. Und ich meine mich sogar zu erinnern, dass der hier von Drew kam.
Ja.
Sehr schön. Dann liebe Grüße an Drew.
Oh, Drew und Fabs in einer Episode hier.
Ach stimmt, der Auftragsfilm ist von ihm, ne?
Love is in the Air. Ja, sein Auftragsfilm. Insofern, ach.
Jetzt
aber. Viele Grüße an der Stelle.
Ja, so kurz vorm Valentinstag.
Ey. Als hätten wir es gescriptet.
Als hätten wir es gescriptet. Wahrscheinlich hat es Lee auch gescriptet.
Nee, rate mal, wer das nicht auf dem Schirm hat, dass demnächst Valentinstag ist.
Okay, dann diese Episode erst am Valentinstag hören, ja?
Ja, geil. Ja, stimmt, dann könnte es ja jetzt auch interessant werden, welcher von diesen beiden Filmen hier besser abschneidet bei mir.
Stimmt, ja. Mhm. Welcher Film kriegt mehr Liebe?
Naja. Und ich meine, hier steht immerhin Romance mit dem Genre. Das wird beim anderen wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Warst du dabei bei der Ziehung? Nee, warst du nicht. Nee, weil das war ja letzte Episode. Also weißt du nicht, was er gezogen hat.
Nee, ich bin schon echt gespannt.
So.
Gespannt wie ein Flitzebogen sitze ich hier.
Aus dem Jahr 2001, Legally Blonde.
Nicht gesehen.
Natürlich,
hast du nicht gesehen?
Nee.
Wow.
Okay, krass.
Oder warte mal, war das hier mit Dings der Bums Oscar-Gewinnerin für Der große Trip?
Ja, Reese Witherspoon.
Ja, doch.
Also
hast du gesehen?
Schon ein bisschen her.
Mhm. Ja, war bei mir auch eine Weile her.
War das nicht eine Sneak Preview?
Ja, doch, du hast recht.
Das passt total gut. Das ist wirklich die Sorte Film, die vor allem in der Zeit so kam. Solche Filme echt gerne in der Sneak Preview.
Voll.
Das war noch Titania-Palast-Zeiten, Sneak Preview.
Ja, ich bin mir sicher, der lief da, weil ich habe ihn auch mal gesehen. Und
ja. Aber auch seitdem nicht mehr.
Ist jetzt auch kein Film, den ich mir aus der Videothek jetzt irgendwie hole. Doch, seitdem mal als Badewannenfilm nochmal neu gesichtet.
Ach echt?
Vor ein paar Jährchen, ja. Deswegen meinte ich ja zu dir, der ist ja noch relativ, bei mir ist ja gar nicht so lange her.
Okay.
Beide Teile. Ich habe beide Teile in der Sammlung.
Mhm. Ich glaube, den zweiten habe ich noch gar nicht gesehen.
Ach so.
Mache ich aber vielleicht demnächst auch mal.
Bin ich mal gespannt. Bei dir ist ja auch eine Neusichtung gewesen.
Ja, ich habe den das letzte Mal wirklich Anfang 2000er gesehen.
Mhm.
Also halt nicht lange, nachdem der erschienen ist und seitdem auch nicht mehr. Und hatte den schon so ein bisschen anders abgespeichert.
2015 war es bei mir.
Ah, okay. Wow. Bei wie viel bist du da gelandet?
Ich steht hier mit 3 Sternen drin bei Letterboxd.
Okay.
6,5.
Mhm.
Irgendwas in dem Dreh.
Ja, also ich hatte da schon echt anders, vieles ein bisschen anders in Erinnerung. Insofern war es echt cool, den wieder zu sehen, weil ich mich halt vor allem... Was ich nicht mehr so richtig zusammenbekommen habe, ob dieser Film irgendwie krass sexistisch oder eigentlich eher so das Gegenteil ist, weil ich halt noch wusste, dass die hier schon stark mit diesen Klischees spielen. Von diesem Blondchen, was es ja so gibt. Und deswegen ist das schon so ein bisschen, galt auch damals so als inoffizielle Barbie-Verfilmung.
Ja, aber sie wird ja auch ein bisschen unterschätzt. Also da kommt es ja bestimmt dann zu, dass vielleicht...
Ja, das ist ja ein
Doppelboden,
elementarer Teil der Handlung.
Ja.
Aber sie wird ja auch einmal Malibu Barbie genannt, als sie dann irgendwie ankommt am College. Und witzigerweise gab es dann zu Teil 2, gab es eine Legally Blonde Barbie.
Mhm.
Ah ja.
Ja, so schließt sich der Kreis. Deswegen, also das ist schon alles sehr Barbie. Und ich find's krass, ey, der Film ist optisch und... akustisch so krass 2000er.
Hm.
Aber ich finde so die Machart also wie sich, wie die Dramaturgie hier abläuft, das ist schon hart 90er irgendwie. Mhm. Aber so hart, ey, wenn du die Klamotten siehst in dem Film, das ist alles so krass wieder da. Also es gibt halt wirklich viele Frauen, die den Style aus dem Film, das würden die 1:1 genauso heute anziehen.
So bauchfreies Oberteil.
Naja, viel Glitzer, sehr viel Pink und halt sehr, sagen wir jetzt mal, mädchenhaft. Aber eben das Ganze ist ja heute schon auch und war eben auch damals echt krass mit Feminismus gekoppelt. Und das hatte ich halt so nicht mehr in Erinnerung. Und deswegen war das echt cool. Also mal zur Handlung. Es geht um Elle Woods. Das ist eben die Figur von Reese Witherspoon. Und die ist im College in der Verbindung. Die ist so eine Sorority Queen, wird da auch von allen total angesehen, ist auch so die Anführerin im Trupp und die Modeikone schlechthin. So, und die hat auch alles, was sich jetzt so eine Verbindungsschwester da offensichtlich wünscht. Die hat einen sehr gut aussehenden Freund. Die ist ordentlich reich und hat eben den dazugehörigen Status. Aber anscheinend nicht den, den sich der Freund erhofft, weil ihr Freund Warner, gespielt von Matthew Davis, der macht nämlich irgendwann Schluss mit ihr. Und zwar ausgerechnet an dem Abend, an dem sie eigentlich fest davon ausgegangen ist, dass jetzt der Verlobungsring kommt, sagt er, als zukünftiger Senator brauche ich a serious girlfriend, nennt er das. Und sie fragt sich halt so, hallo, I'm seriously in love with you, wo ist das Problem? Und ihm reicht aber der Status, den sie mitbringt, halt nicht, sondern er will eben auch, er sagt, als Senator, als zukünftiger brauche ich eben auch so eine Jackie und keine Marilyn. Das sind seine Worte, mit denen sie hier verglichen wird und so macht er Schluss mit ihr. Und sie trauert demzufolge, logisch, und macht sich dann Gedanken, wie sie den zurückkriegen kann. Und nachdem eben seine Karriere an der Harvard Law School da sehr stark mit reinspielt, ist für sie klar, sie muss auch auf diese Schule gehen. Also will sie sich da einschreiben und erstmal muss sie dann natürlich entsprechende Testscores erzielen und ein Bewerbungsschreiben formulieren, was sie hier in Form eines Videos macht, wo sie dann auch sagt, hallo, ich habe hier einen aus der Coppola-Familie geholt, der Regie geführt hat bei meinem Bewerbungsvideo, was aber natürlich sehr drüber ist für Harvard-Verhältnisse, weil es auch eine schöne Szene, du siehst dann da die ganzen alten weißen Männer im Anzug sitzen, wie sie sich das Video von ihr reinziehen, wo sie halt im Bikini aus dem Pool aufsteht und erzählt, was sie für tolle Skills hat. Also schon auch ein ziemlicher Kontrast und die sitzt natürlich erstmal ziemlich ratlos da und dann erkennen sie aber, dass sie die entsprechenden Noten hat und das ist halt schon auch so nicht der erste Moment im Film, aber halt definitiv ein großer, wo es eben sehr stark darum geht, dass sie mit diesem Image von dem Blondchen eben auch gleich für dumm gehalten wird, was sie aber halt nicht ist. Und mit dieser Botschaft geht der ganze Film konstant um. Also deswegen, das hat schon was krass Feministisches. Erst recht, weil sie dann natürlich auf der Schule, wo sie ja dann angenommen wird, über den Fall, mit dem sie dann beschäftigt ist, auch an den Punkt kommt, wo es eben drum geht, dass sie mehr ist als ihr Aussehen. Erst recht, wenn es natürlich jetzt um die Skills geht, die sie da in dieser Schule braucht. Aber so macht sie dann eben diese Entwicklung durch. Das hat natürlich viel auch mit Nebenfiguren zu tun. Also es ist dann so, dass sie da an der Schule, es gibt dann einen Dozenten, da ist sie dann sehr hinterher, bei dem eben den Platz zu bekommen, weil der die dann mit in sein Team aufnimmt und die dann an einem realen Fall mitarbeiten können. Und dieser Fall, da geht es um eine Frau, die angeklagt wird, ihren Mann umgebracht zu haben. Das ist Arlie Larter, die wird hier angeklagt und ist aber natürlich unschuldig. Und die hat eine Verbindung zu Elle, weil die so Fitnessvideos gemacht hat, die Elle total feiert. Außerdem war die Jahre zuvor auch in ihrer Verbindung und die sind also Verbindungsschwestern. Und deswegen geht sie halt davon aus, dass die unschuldig ist und dann geht es darum, das zu beweisen. Ja, natürlich gibt es dann auch eine neue Freundin von Warner, weil die sind ja dann alle in Harvard. Vivian, die wird von Selma Blair gespielt und ist dann natürlich erstmal sowas wie der Gegenpol, also eine Art Antagonistin. Und natürlich schlägt sich dann auch jemand auf die Seite von Elle. Das ist die Figur von Luke Wilson. Ja, und dann gibt's noch eine Dame, die ihr die Nägel macht. Das ist Jennifer Coolidge. Der Dozent ist Victor Garber. Es gibt eine Dozentin, in Form von Holland Taylor. Da habe ich mich sofort gefragt, ob Reese Witherspoon Holland Taylor dann zu The Morning Show geholt hat. Weil die sich da ja schon kannten. Also jetzt von dem Film. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Linda Cardellini mit Dauerwelle hier. Auch recht ungewöhnlich. Und Raquel Welch hat auch noch ein Cameo. Also schon auch gut besetzt. Und das Ganze wurde inszeniert von dem Australier Robert Luketic. Der wird in den USA garantiert anders ausgesprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass der mit dem Namen schon auch den entsprechenden Background hat. Ja, der hat 14 Credits.
Vielleicht ist es auch einfach nur der Künstlername von Luke Wilson, der sich hier auf dem Regiestuhl nochmal ausprobiert hat, aber mit diesem Film hier nicht.
Ja, nee, das ist tatsächlich Australier. Also von ihm ist zum Beispiel auch hier, der 2008 diesen Pokerfilm gemacht, 21. Nee, ehrlich, Pokerfilm.
Da geht's um natürlich. Ja. Ja. Mhm. Ja, Jim Sturgess, ab das Ding, okay.
Und Schmigadoon hat er auch ein paar Folgen inszeniert. Mhm. Ja. Geschrieben haben das Karen McCullough und Kirsten Smith, die meistens zusammenschreiben und noch so Sachen wie 10 Things I Hate About You und The Ugly Truth geschrieben haben. Und das Ganze basiert auf einem Roman tatsächlich von Amon Brown. Producer war hier Mark Platt. Das ist der Vater von Ben und Jonah Platt. Der hat schon echt viele große Filme produziert, unter anderem La La Land. Und das ist schon krass, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Ben Platt eigentlich so ein Nepo-Baby ist.
Wer sind Mark Platt und Jonah Platt?
Mark Platt ist der Produzent, ist der Vater hier.
Ach so, aber die Söhne?
Der hat 5 Kinder insgesamt und 2 davon sind eben Ben Platt und Jonah Platt, beide Schauspieler, könnte man kennen.
Mir sagen die nichts, aber...
Wirklich?
Aber nicht Oliver Platt, also das ist jetzt nicht die Familie.
Ach so, wobei inwiefern, vielleicht, der müsste ja dann aber sowas wie der Bruder von Mark Platt sein mit dem Alter, oder?
Ja, denke auch, also dann ist er wahrscheinlich dann zu alt, aber...
Das weiß ich gar nicht, ob der, das guckt Dave offenbar gerade nach, das weiß ich nicht, ob der da auch mit drin steckt, aber du kennst doch Ben Platt, Alter.
Glaube nicht.
Guck dir mal die Fresse an, garantiert.
Ich google mal kurz.
Ja, wie auch immer. Und dann bin ich hier drauf gestolpert, wer DOP war. Anthony B. Richmond. Der DOP von Don't Look Now von 73.
Ach, der aus Pitch Perfect. Okay, alles klar. Ja, ja, okay.
Kennt ihr beide, ne?
Ja, 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 okay, die Fresse kenne ich.
Don't Look Now war, wenn die Gondeln Trauer tragen, ne?
Genau.
Auf Deutsch, ja. Alter, das ist der gleiche DOP.
Krass.
Ach, schon ein
bisschen eine andere Stimmung. Aber ja, also ich war echt überrascht, wie gut der für mich immer noch funktioniert und eben wie krass feministisch der ist. Der bedient natürlich recht viele Tropes aus dem Genre, aber Reese Witherspoon macht das großartig. Alle anderen drumherum fand ich auch super. Also ich wirklich war echt überrascht. Ich mochte den.
Klingt ziemlich positiv, Alter.
Und er wollte es los hier mit Händen und Füßen loswerden. Ich tausche gegen alles, was du da gerade ziehst.
Ja, von wegen.
Hast du gesagt.
Willst du nicht Pre-Barbie gucken?
Naja, und das Ganze hat dann auch 2 Golden Globe-Nominierungen bekommen. Einmal eben als Film nominiert und dann war Reese Witherspoon noch nominiert für Best Actress und gewonnen hat aber Nicole Kidman für Moulin Rouge. Na, und laut Vertrag hat Reese Witherspoon hier sämtliche Kostüme behalten dürfen. Und da kam schon einiges zusammen. Also ich meine, die hat allein schon 40 verschiedene Frisuren in dem Film. Und was ich super spannend finde, weil das hätte mich natürlich interessiert. Der Film hatte ursprünglich ein R-Rating. Mhm. Und dann haben die richtig viel dran rumgeschnitten, weil natürlich wollten die Studios, dass das PG-13 ist, was es am Ende dann auch geworden ist. Aber da war halt scheinbar noch eine Menge Stuff drin,
cool, Alter.
Was dazu geführt hat, dass der ursprünglich ein R-Rating hatte. Und das ist schon, das wäre ein anderer Film, ey.
Ja, okay. Ach, schade, gerade bei so einer Art von Film haben die Studios dann oft dann für den DVD-Release ja nochmal irgendwie einen Unrated Director's Cut oder sonst was hinterhergeschoben. Da anscheinend nicht, wa?
Ja, aber ich glaube, weil dieser Film schon sehr zum Zeitgeist passt. Na, also so jetzt mit irgendwie auch Spice Girls und Girl Power und dem ganzen Kram und das auch kombiniert mit der Optik, mit den Outfits und dass das alles so sehr laut und pink ist und was wir jetzt eben auch wieder erlebt haben durch Barbie, das ist ja schon vergleichbar, das hat ja schon eine ziemliche Welle gemacht eben und dann gab es einen zweiten Teil und es gab dann
noch einen dritten sogar.
Wirklich? Also ich weiß, dass Jahre später gab es dann Legally Blondes. Das ist aber nicht wirklich ein dritter Teil. Das ist, glaube ich, sowas wie eine neue Auflage. Also es gab dann 2007 bis 2008 sogar ein Broadway-Musical.
Vom deutschen Titel her heißt der natürlich Blond 3.
Ja, aber
wahrscheinlich das ist einfach nur vom Verleih her.
Ich glaube, das ist was anderes, weil sie spielt auch nicht mehr mit. Ja. Also es ist was, ich glaube, nicht, dass das so der offizielle dritte Teil ist, aber es gab eben mit ihr den offiziellen zweiten Teil. Dann kam, wie gesagt, diese Broadway-Musical-Adaption, die auch Tony nominiert war.
Mhm.
Also ich glaube, die Hauptdarstellerin war Tony nominiert, nicht das Stück. Aber dann noch, dann eben, das Ding lebt immer noch irgendwo. Und was ich so auch krass finde, das kannst du auch gleich mal ausprobieren, wenn du Legally Blonde googelst, dann erscheint auf Google neben dem Filmtitel so eine leuchtend rosa Handtasche.
Ja, geil.
Wenn du darauf klickst, passiert was. Das Ding ist immer noch aktiv, ja lustig, ich finde das so krass.
Alter. Ups. So. Jetzt kommt gerade zum Vorschein, dass ich meinen Laptop gar nicht auf stumm gestaltet habe.
Okay. Schön.
Ja, guter Tipp, Alter.
Ja. Ja, und natürlich waren, wie so oft hier, noch sehr viele andere Leute auf der Liste, wenn es darum geht, wer wird hier als Hauptrolle besetzt. Und das ist wenig überraschend. Also finde ich so Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Alicia Silverstone, Catherine Heigl, Christina Applegate, Mila Jovovich und Jennifer Love Hewitt. Und schon lustig, weil diesem Film wurde ja auch so ein bisschen nachgesagt, dass er wie Clueless with Brains ist.
Mhm.
Und dann da nochmal Alicia Silverstone für zu casten, ist ja schon auch irgendwo witzig. Und Christina Applegate hat das Ding halt abgesagt, weil die gesagt hat so, hey, ich habe echt lange genug ein blondes Dummchen gespielt. Hat das Ding natürlich hinterher bereut. Also hat sie offenbar nicht das ganze Drehbuch gelesen.
Mhm.
Weil die ist ja nur wirklich weit entfernt vom Blöd,
mhm,
die Elle Woods. Hey, dann ist mir aufgefallen, Alter, diese auf Spanisch, weil ich bin so die Titel durchgegangen, weil auf Deutsch eben natürlich Blond und auf, was ja schon auch ein bisschen schade ist, weil es ist einfach nicht Legally Blond. Also ich finde es halt schon irgendwo clever, dass dieses Legal damit drin ist im Titel, weil, na klar, natürlich Blond als echte Blondine und so, aber das, da fehlt halt das Ding mit, dass sie was im Kopf hat, finde ich. Und das haben sie aber schon in sämtlichen anderen Ländern dann oft ganz gut hinbekommen, wobei es dann stellenweise schon auch echt abenteuerlich ist. Aber auf Spanisch fand ich es lustig, weil da ist sie einfach ein Rotschopf. Also Spanisch heißt der Film ein ganz legaler Rotschopf.
Interessant.
Ja, frage ich mich auch. Die vermisst man dann doch irgendwann.
Nochmal nachkoloriert, die spanische Fassung.
Das ist so hart, ey.
Bisschen zu viel Farbsättigung.
Ja, oder du, aber nee, vielleicht ist das halt auch wieder das Ding. Vielleicht ist in Spanien halt so ein dunkles Blond, ja, wird dann halt rot genannt oder so.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es da einen anderen Wortgebrauch gibt.
Die Tagline ist auch schön. Don't judge a book by its hair color.
Mhm. Ja, und das Ding war erfolgreich. Alter Falter, ey. 18 Millionen hat es gekostet und über 141 eingespielt. Also.
Wir waren dabei. Die Sneak Previews zählen wahrscheinlich dazu, oder? Zu den.
Ja.
Zu den Filmen.
Das wäre mal eine gute Frage.
Weil eigentlich wissen die Leute ja nicht, dass sie den Film da sehen wollen.
Ja, ja, eben.
Weißt du? Ist jetzt die Frage.
Der lief, glaube ich, auch nur in Sneak Previews.
Genau. Und hat damit über 141 Millionen eingespielt.
Das ist eine krasse Zahl, ja.
Gute Sneak Preview. Das funktioniert. Hm. Ja.
Ja, krass.
Also ich hatte Spaß mit dem Film.
Cool. Cool, cool.
Ja, mochte den, auch wenn, also, das ist ja wahrscheinlich auch eine Rom-Com und ich glaube, es gibt immer noch ein paar Rom-Coms, die wahrscheinlich eine volle Punktzahl bei mir kriegen. Weiß ich gar nicht, ob es die gibt, bestimmt.
Ja, aber der Rom-Com-Anteil ist ja hier schon sehr nebenfällig. Also neben, das ist ja schon Nebenstrang. Das ist
ja klar.
Geht's ja nicht wirklich drum.
Ja. Ja, aber ich wüsste gar nicht, wie man das sonst, also, weil so sonst als Comedy wäre es ja dann schon auch ein bisschen wenig.
Na, wahrscheinlich ist es schon eine Comedy, oder?
Würde ich auch so.
Naja, also das sind halt die beiden Genres, die da drinstehen. Ne?
Ja.
Klar, überwiegt hier Comedy, also die Romantikkomponente ist zum Glück. Also recht schnell. Wobei am Anfang ist, das finde ich halt schon auch krass, weil da habe ich dann so sehr gezielt drauf geachtet, was so ihre Motivation angeht, überhaupt aktiv zu werden. Die ist zu Beginn halt ihr Typ. Ne? Also sie will ihn zurückkriegen und deswegen geht sie nach Harvard.
Mhm. Stimmt, dann ändern sich ja ein bisschen die Motive.
Genau, und das kippt dann erst im Verlauf des Films. Aber anfänglich ist halt die Hauptmotivation der Hauptfigur wieder mal so, dass sie keinen Bechdel-Test bestehen würde.
Mhm.
Und das verändert sich dann natürlich, also ja, zum Glück. Aber es ist schon krass.
Ja, ich meine, der Film ist ja auch schon wieder 9 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch das Rocky Welch, dass ich die seit langem mal wieder in einem Film gesehen habe. Das fand ich auch immer ganz cool. Mhm. So eine Größe aus der alten Hollywood-Garde.
Mhm. Ja.
Hat man auch seltener gesehen in einer jüngeren Filmgeschichte.
Ey, und ich hätte Linda Cardellini, wenn das nicht im Intro dabei gestanden wäre, ich hätte sie nicht erkannt, Alter.
Die kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt, aber.
Na, sie spielt. Kannst du dich an die Nummer im Gericht erinnern? Da sind ja dann Leute im Zeugenstand.
Ja.
Und da ist der Poolboy und die Tochter. Und die Tochter hat so eine Dauerwelle, Alter.
Ach, sie ist die Tochter, okay.
Und das ist Linda Cardellini.
Okay, krass.
Ja.
Ja, gut, aber ich habe Bloodline und so, das habe ich alles erst danach gesehen. Und hier Dead to Me und die ganzen Serien und so, was mir aufgefallen ist. Kann sein, dass ich damals noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte.
Mhm. Okay, so, Punkte. Mhm. 6,5 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 59 und Letterboxd 3,8. Leute, 3,8 auf Letterboxd.
Das ist schon ein Unterschied, ja. Nicht schlecht.
So, Dave muss anfangen.
Ich sag, du bist bei 8 Punkten gelandet.
Mhm.
Ich sag 7,5.
Ja, 7,5 ist richtig. Ja. Punkt für Guess, beziehungsweise halben miesen für Dave.
Skandal.
Tja.
Ist das skandalös.
Ja, da kennt er mich. Das ist jetzt wieder das Ding, wo ich gesagt hätte, ich bilde mir ein, dass das einfach war.
Offensichtlich nicht.
Naja, aber warum auch? Wenn man einen halben Punkt daneben ist, jetzt auch nicht die Welt.
Genau.
Ja, aber einfacher ist ja, dass man treffen sollte.
Ja, hast du doch gemacht.
Aber er
beschwer dich doch nicht.
Er doch nicht.
Ja, das heißt, für ihn war es weniger einfach.
Also ist er.
Liegt vielleicht auch challenged. Daran, dass er nicht.
Ist er ein bisschen challenged,
dass er nicht jedes Mal hier dabei sitzt.
Oh, jetzt verteidige ich das.
Genau.
Naja, du hast ja vorhin gesagt, jemand, der dreimal dabei ist. Warum denn? Nach deiner Aussage erst dreimal, zum dritten Mal jetzt dabei.
Okay, wie erklärst du dir, dass Hoffi 5-mal im Lostopf war letztes Jahr und Dave 1-mal?
Naja, vielleicht ist er einfach nicht so gut im Punkteraten.
Nee, jetzt hast du es mal auf den Punkt gebracht. Vielleicht bist du einfach nicht gut. Dave so.
I'm gonna go home and lay down.
Ja.
Ja.
Ja, bevor du nach Hause gehst, dann machen wir noch eine Rezension.
Ich meine.
Bericht über deinen romantischen.
Klar, es kommt ja alles zurück.
Bericht über deinen romantischen Ausflug mit deinem neuen Kinofreund.
Es ist jetzt von dir einfach die nachträgliche Rache dafür, dass ich es ja gleich beim ersten Mal kommentiert habe, als es doch Junkie-Tum. Ja, ihr fördert das Glücksspiel. Und so weiter und
was?
Ihr habt Spaß dabei. Nee, mit dem Punkteraten.
Ach so, ach, aber sag mal, ist Rache nicht immer nachträglich?
Ja.
Okay, war ein bisschen redundant
wie
hier.
Wie heißt das nochmal? Der weiße Schimmel und
ja, genau.
Der blaue Himmel, wie heißt das nochmal?
Ein Pleonasmus.
Danke.
Oder? Ja, ich glaube ja.
Da macht es auf jeden Fall Klick.
Mhm.
Und ich erwische mich dabei gerade, wie ich...
My guess.
Ich so.
What's so fucking funny?
Was reden die?
Okay, ich mache mit dem französischen Film einfach.
Ja, mach mal, erzähl mal von deinem neuen Kinofreund hier, oder?
Ja, nee, neu ist der Kinofreund ja gar nicht. Den kenne ich jetzt auch schon seit circa 20 Jahren.
Sehr verhängnisvolle Affäre, die du.
Und jetzt hören wir das erste Mal was von dem.
Jetzt hören wir das erste Mal von deiner Affäre, ja. Mhm.
Du könntest ihn vielleicht auch mal kennengelernt haben, weil er auch auf der einen oder anderen Geburtstagsparty schon mal von mir war.
Okay.
Die Rede ist einfach von meinem Kumpel. Früheren Arbeitskollegen Reinhard, der jetzt aber schon frühzeitig in Rente gegangen ist.
Grüße an Reinhard.
Und mit Reinhard zusammen habe ich mir im Cinema Paris natürlich wieder ein passendes Kino dafür. Nee, stimmt gar nicht, war ein Delphilux. Korrektur. Korrektur.
Beschissene Einleitung, aber falsch.
Animalia angeguckt. Oder im Original Le Renne Animal, was im Deutschen eigentlich so viel übersetzt ist wie das Tierreich. Genau. Aktueller Film läuft seit 11. Januar im Kino. Das heißt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, mal gucken, vielleicht läuft er noch an der einen oder anderen Stelle. Und ja, ob es sich lohnt, das werdet ihr jetzt erfahren.
Schön.
Habt ihr schon mal so eine Einleitung von mir gehört?
Wir sind gespannt, Alter. Wir sind so gespannt.
Richtig gespannt, ja. Also im Kern geht es eigentlich um Vater und Sohn François. Gespielt von Romain Duris, den ich auch immer wieder gerne gucke, den ihr sicherlich kennt vom Face her, der die Hauptrolle neben hier Audrey Tautou in Der Schaum der Tage hatte. Aber eigentlich schon seit langem am Start. Das ist ja Nebenrolle in Dobermann.
Ich habe nie was gehört, Alter.
Der Schaum der Tage?
Der Schaum der Tage?
Ja, der war eigentlich, der hatte schon ein bisschen größeren Bekanntheitsgrad. Studiokanal als Vertrieb hier. Und
der sagt mir gar nichts.
Ja, kann man sich mal gucken.
Weil eure Tattoo habe ich auch schon sehr lange nicht gesehen, glaube ich.
Ende der 2000er, Pi mal Daumen, so 2008 hätte ich jetzt gesagt. Genau. Also hast du das Gesicht vor Augen von Romain Doris?
Nee.
Hast du den vor Augen? Mhm. Okay, der hat so ein bisschen einen schiefen Zahn, dunkle Haare, immer so 3 bis 5 Tage Bart. Der hat aber auch die Hauptrolle in Der wilde Schlag meines Herzens von Jacques Audiard gespielt, den kann man vielleicht kennen. Alter. Hatte auch eine Nebenrolle, aber da ich nicht recherchiert, welche. All the Money in the World von Ridley Scott.
Den habe ich leider nicht gesehen.
Okay, da hat er auch eine Nebenrolle. Also wenn ihr den googelt, ihr habt sofort auf jeden Fall, ihr kennt den mit Sicherheit. Okay, ist ja wurscht. Also er spielt den Vater vom 16-jährigen Emil, gespielt von, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Paul Kircher. Den kann man kennen als Hauptrolle aus Der Gymnasiast. Ich kannte den Film vorher nicht, hat davor auch nur sonst wenige Rollen bisher gehabt, aber Der Gymnasiast hatte hier eben auch einen gewissen Erfolg. Und genau, fängt halt damit an, dass die im Stau stecken in der Großstadt und eigentlich auf dem Weg ins Krankenhaus sind, jemanden besuchen wollen bei Sommer, hitzige Temperaturen, hitzige Stimmung, alles hupt so vor sich hin, keiner kommt voran. Und ja, die Ungeduld steigt, auch weil Emil eigentlich gar keinen Bock hat auf diesen Krankenhausbesuch. Und irgendwas dann halt, also steigt aus, streiten sich, steigt aus. Und in der Nähe ist halt so ein Krankenwagen und da kommt dann so eine krasse Geräuschkulisse auf. Irgendwas Übernatürliches, man hört eine Art lauten Vogelschrei. Und kurz darauf sprengt halt irgendwie die Tür vom Krankenwagen auf und da kommt dann ein Tier, menschentierähnliches Wesen auf einmal draus hervor, schleudert halt so einen Sanitäter weg, der ihn noch irgendwie halten will und will halt irgendwie alles angreifen, was in der Nähe ist. Und Vater und Sohn halt sich irgendwie noch verstecken, gesichtet werden, aber er dann einfach nur wegfliegt, diese Vogel-Mensch-ähnliche Kreatur. Kurz darauf kommen sie dann ins Krankenhaus und da sieht man, okay, Besuch der Mutter von Emil, die, man sieht es halt nur leicht angedeutet, man bekommt dann halt ein Gespräch mit zwischen Ärztin und dem Vater François, dass sie eben auch, ja, befallen ist sozusagen und die Verwandlung immer weiter voranschreitet und sie deshalb in eine Einrichtung kommen soll. Und so nach und nach etabliert sich, okay, die Menschheit ist halt in Anführungszeichen befallen von Veränderungen und Menschen verwandeln sich halt in tierähnliche Kreaturen so nach und nach. Mhm. Und das hat so 2 Jahre bevor der Film spielt, es gibt keine Jahresangabe, aber es ist so näherer Zukunft, begonnen. Und die menschliche Gesellschaft hat sich eben damit arrangiert, dass ja, es solche Mutationen quasi gibt unter den Menschen, dass es halt immer mehr wird und dass eben versucht wird, die Betroffenen zu behandeln und vor allem eben auch so ein bisschen einzufangen. Und in solchen Zentren dann eben zu betreuen. Wie das Ganze aussieht, erfährt man da nicht, erfährt man auch nicht im weiteren Filmverlauf, aber Fakt ist eben, dass die Mutter in so eine Einrichtung kommen soll und weil François, der Vater, eben sie auch nicht irgendwie aufgeben will, ist halt klar, die werden über den Sommer, und ist ja bekannt, in Frankreich gibt es ja immer diese ewig langen Schulferien, werden sie halt in die Nähe von dieser Einrichtung ziehen und dass da die Wege einfach natürlich kurz sind für Besucher in diesem Zentrum. Und darum geht es halt dann hauptsächlich, dass die dann dahin düsen, sich ein Bungalow mieten. Das ist so eine Art Naturschutzgebiet mit viel Wald, mit Seen, wo halt viele Franzosen dann auch Urlaub machen. Und auf dem Weg dahin bekommen sie dann mit, dass so ein paar Transporter, die eigentlich diese Mensch-Tier-Wesen in dieses Zentrum bringen sollen, dass da 2 verunglückt sind und dass eben eine Vielzahl von diesen Tierwesen verschwunden ist. Ein paar sind verstorben, ein paar sind halt ertrunken, weil ein Transporter dann auch gerade, als die ankommen, aus dem Wasser rausgefischt wird, rausgehoben wird und dann halt in dem Moment unklar ist, was ist mit der Mutter? Ist sie jetzt irgendwie ertrunken oder ist sie geflohen wie so ein paar andere, weil ein paar dann schon gesichtet wurden? Und dann klar ist, die wollen sie natürlich auf die Suche quasi machen. Genau, er kommt, das stimmt, ich muss mich korrigieren, das war noch nicht Ferienanfang, sondern das ist noch Schulzeit, also die Sommerferien stehen bevor, er kommt also noch für die paar Wochen in die neue Schulklasse, die da in der, die Schule ist da in der Nähe angesiedelt und wird er erstmal nicht so warmherzig aufgenommen. Es gibt eine, die wohl in der Schulklasse aufgrund ihres ADHS-Syndroms so ein bisschen auffälliger ist. Julia, die gespielt wird von, den Namen kann ich noch weniger aussprechen, Adele.
Die hatten wir hier aber schon öfter.
Ja.
Weil.
Du hast nachgeschlagen, wer das ist.
Ja, genau.
Okay.
Ja, weil ich wissen wollte, ob ich ihn kenne und aus den Dupieux-Sachen. Genauso wie sie eben auch. Da, ja, die hat einen fiesen Namen, weil das ist halt ein griechischer Name, der französisch ausgesprochen wird.
Und, hast du es drauf?
Adèle Exarchopoulos.
Das klingt fantastisch. Ich will jetzt nicht nochmal wiederholen. Also wenn ihr den Namen nochmal hören wollt, müsst ihr zurückspulen und Lies toller Stimme folgen. Die kann man vor allem wahrscheinlich kennen, weil sie die andere Hälfte von dem Liebespaar neben Léa Seydoux in Blau ist eine warme Farbe spielt. Genau. Daher kannte ich sie auch zumindest.
Wie ist der hier?
It appears we are in the presence of the fabled one.
Muss sein.
Und sie einfach irgendwie ein starkes Interesse an dem Jungen hat. Also letztendlich, ist es auch so ein bisschen eine Coming-of-Age-Story, weil dann ab dem Zeitpunkt vor allem der Sohn auch im Mittelpunkt der Geschichte spielt. Mhm. Er sich halt dann auch alleine auf die Suche nach seiner Mutter in diesem riesengroßen Waldgebiet macht, also auch mit dem Vater zusammen. Und es verschiedene Konflikte gibt von Jungs aus der Schulklasse, die ihn halt als Neuling weniger akzeptieren und er dann halt auch relativ schnell merkt, dass er sich auch verwandelt, weil er plötzlich irgendwelche Stacheln unter den Fingernägeln wahrnimmt und die dann schnell rauszieht.
Okay, weil das hätte ich jetzt eh noch gefragt, wie lange dauert denn so ein Verwandlungsprozess? Wird das etabliert?
Nur bei ihm nimmt man das halt so wahr, das sieht man sonst bei den anderen eher weniger. Also er nimmt es natürlich, man sieht es vor allem bei ihm und es ist schon ein Prozess über Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate.
Oh, okay.
Das dauert also eine Weile, wobei man es halt nur exemplarisch bei ihm sieht. Er trifft halt im Wald bei einer seiner Suchen nach seiner Mutter eben dieses Vogelwesen wieder, wo es diesen Zusammenstoß in der Großstadt gab, der halt wiederum der ist halt aus einem dieser Transporter sozusagen entflohen und versteckt sich im Wald mit einem anderen, sehr jungen Mensch-Tierwesen, also vielleicht so 5-6 Jahre, den es zu beschützen gilt. Und ist halt anfänglich erstmal Verteidigungsinstinkt angesagt, dass Emil versucht wird, eben er dazu verdrängen. Aber die freunden sich dann halt irgendwann relativ schnell an, weil Emil auch durch den Beginn seiner eigenen Verwandlung, er tut sich damit natürlich erstmal verdammt schwer, weil er auch, das hatte ich vergessen zu erwähnen, eigentlich in diesem inneren Konflikt ist, er kann mit diesen Wesen nichts anfangen, er hat auch keinen Zugang aktuell zu seiner Mutter, also die können halt oft dann sich nicht mehr mit Sprache irgendwie artikulieren, sondern vermischt sich in so einer Verwandlung dann auch, man bekommt es bei diesem Vogelwesen namens Fix dann halt mit, dass am Anfang noch irgendwie ein bisschen gesprochen werden kann, aber im Verlauf dann es immer weniger wird und irgendwann halt nur noch Vogelgeräusche bei ihm sozusagen rauskommen.
Okay.
Da hat er natürlich Schiss vor davor, Also die Gesellschaft ist da auch wahnsinnig gespalten. Es gibt einmal natürlich verständnisvolle Menschen in der Gesellschaft, die vor allem natürlich auch noch daran festhalten, dass es vielleicht irgendwie einen Weg gibt, dass die sich verwandelnden Menschen auch wieder, dass sie sich vielleicht zurückverwandeln können, dass es irgendwie einen Heilungsprozess zurückgibt oder dass es eben akzeptiert wird. Und er tut sich halt einfach sehr schwer damit. Pubertät ist schwer am Start. Mit seinem Vater hat er immer wieder Konflikte und die Mutter ist einfach nicht greifbar. Die kann ihm jetzt einfach nicht helfen.
X-Men-Thematik, oder?
Naja,
ja, das ist eigentlich eine ziemlich coole Vermischung verschiedener Genres oder verschiedener Themen. Also man merkt halt auch in dieser Situation mit diesem Vogelwesen am Anfang, dass die teilweise eben auch so wie eine Art Superkraft dann haben können, die sich aufgrund der Mutation quasi dann ja einfach ergibt.
Und wie präsent sind die im Bild oder wird da auch viel aus dem Off erzählt? Weil das ist ja dann bei sowas schon auch wichtig, glaube ich, ob das jetzt Maske ist oder ist es CGI?
Ja, das ist CGI. Das ist CGI.
Ach, okay.
Also vermischt. Ich glaube, diesen Vogelmenschen haben sie weitestgehend schon mit Maske auch verändert, aber es gibt dann es gibt auch ein paar Flugszenen mit ihm und das ist dann.
Ding einfach.
Ja, genau.
Einfach einen vogelartigen Menschen genommen.
Ja, ist vermischt. Und man merkt halt auch, obwohl der Film aktuell ist, schon ein bisschen die CGI. Das tut da nicht weh, weil das nicht. Weil
das ist jetzt auch wahrscheinlich
Teil,
der große Film, dass die CGI jetzt so überkrass ist, oder? So.
Ja, genau. Also letztendlich hat der 13 Millionen Dollar geschätzt gekostet. Mhm. Ja, also jetzt nicht das Wahnsinnsbudget.
Aber es stört nicht. Okay.
Es sieht nicht billig aus. Und wenn man den Film auch erst in den ersten 10 Jahren guckt und vielleicht dann noch mal veralteter rüberkommt, ja, das, die Effekte sind halt nicht elementarer Teil der Geschichte. Mhm. Ja, und letztendlich geht es halt darum, und es ist eben, wie gesagt, auch die ziemlich coole Vermischung so verschiedener Genre, weil letztendlich ist es vor allem auch eine Coming-of-Age-Story so über Emil, der auf der Suche nach seiner Mutter, auf der Suche auch weiter nach seiner Identität ist, in einer neuen Umgebung halt jetzt dann irgendwie am Start ist und mit ihr, mit Julia dann eben auch das erste Mal so richtige Berührungspunkte zu weiblichen Person hat. Und ja, man halt merkt, die Erziehung hat höchstwahrscheinlich weitestgehend die Mutter gemacht. Ja, die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist immer wieder angespannt. Aber François tut halt eigentlich alles Mögliche, dass es eigentlich wieder besser funktioniert. Er arbeitet dann eben da auch in diesem Ferienort mit diesen vielen Bungalows. Da gibt es ein Restaurant. Da arbeitet er erstmal, da verschafft er ihm, seinem Sohn, dann auch einen Sommerjob. Und ja, da wird halt auch nochmal so ein bisschen Seitenstränge erzählt, wie da die Wahrnehmungen sind. Und zwar ist nämlich der Besitzer eher so ein bisschen so konservativer Art, sag ich mal, tut sich mit den Tier-Menschwesen ein bisschen schwerer. Und es gibt einfach immer wieder, wie gesagt, auch mit der Schulklasse, wird es einem präsent gemacht, wie gespalten dann die Gesellschaft ist und der Umgang quasi dann auch mit diesen tierähnlichen Wesen am Start ist. Ja, also super gespielt.
Gut. Ich hab, glaube ich, in Erinnerung, dass der irgendwie bei dem Fantasy Filmfest, White Knights oder so, irgendwo lief der mal bei irgendeinem, ich glaube, der lief bei dem Fantasy Filmfest irgendwie in dem Rahmen des Programms, kann ich mir.
Das hatte ich nicht recherchiert, aber es ist halt so ein typischer Festivalfilm auch.
Ja. Aber ist das jetzt von der Tonalität, ist das so Fantasy Filmfest Genre?
Ja, das kann man da sehr gut
oder
bringen.
Oder ist das eher so Twilight? Weil das könnte auch so Twilight sein, so wenn du es so erzählst, weißt du, die Welt, die da aufgemacht wird, kommt.
Ja,
und so. Also der lief in Cannes. Ich bin mir nicht sicher, dass der dann auch beim Fantasy-Filmfest, da gibt es ja selten Überschneidungen.
Habe ich nicht recherchiert.
Bin mir nicht sicher, aber irgendwas in der Richtung, also so Menschen, die sich in Tierwesen verwandeln, vielleicht war es auch ein anderer Film, aber die Story habe ich schon mal irgendwie gehört.
Also er ist schon manchmal vielleicht ein Hauch kitschig, nie vielleicht gewollt. Also nichts, kannst du überhaupt nicht mit Twilight vergleichen, wo das ja wirklich schon auch sehr klischeehaft dann umgesetzt wurde, der Roman. Ja. Nee, ist schon eine ziemlich coole Mischung aus diesem Fantasy, aus Fantasy und eben Coming-of-Age-Drama.
Okay.
Und das ist auch ziemlich cool halt zwischen den Hauptdarstellern dann auch funktioniert. Die harmonieren halt ziemlich cool.
Ey, krass, ich habe gerade mal geguckt, das sind 21 Filme, die da im Rennen waren um diesen Ascendant Regard letztes Jahr in Cannes. Das ist ja der, den Anatomie eines Falls gewonnen hat.
Ah, ja.
Und war aber eben im Rennen und dann halt gegen so Filme wie den jetzt, Asteroid City und Zone of Interest und Perfect Days von Wim Wenders, May December, den wir auch schon hatten. Also krass, ey.
Mhm.
Von Lucy, ja, der neue Karusmäki. Naja, abgefahren.
Also in Frankreich war der jetzt auch für 12 César nominiert. Das ist jetzt auch nicht wenig. Es hat keinen gewonnen, aber immerhin.
Das ist eine Menge, ja.
Ja. Ich habe noch nicht erwähnt, Regie, ich kannte den vorher aber auch nicht, hat Thomas Carrier geführt, hat auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben mit Pauline Monnier, die kannte ich vorher auch nicht, die haben jetzt auch nicht wesentliche Credits auf IMDb. Ja, aber ich bin schon gespannt, was da vielleicht noch aus deren Feder und Regieführung in Zukunft kommen wird. Also ich war da von Anfang bis Ende gut unterhalten.
Mhm. Das klingt echt gut.
Wollte die Zahlen wissen.
Also die treibende Kraft hinter dem Film war dann dein Kumpel Reinhard, ja?
Genau.
Weil der gerne französische Filme mag und du hattest den jetzt nicht auf dem Schirm, dass du jetzt sagen würdest.
Ich hätte mir den von Initiativ hätte ich mir den nicht im Kino angeguckt. Okay. Ja.
Findest du denn, dass der optisch oder audiovisuell was bringt, was fürs Kino spricht? Also dass man sagt,
nicht besonders.
Den hätte man sich auch
zu Hause. Den kann man sich auch zu Hause angucken. Mhm. Definitiv.
Okay.
Ja.
Und du mochtest das scheinbar.
Ja.
Okay.
Hab da nicht so besonders viel auszusetzen. Man merkt nur ganz wenig, dass der Film 128 Minuten lang geht. Der wird schon stringent erzählt.
Mhm. Okay.
Ja.
Na cool. Ich habe eine Vorstellung, wo er gelandet sein könnte.
Ich bin mir ein, das ist leicht.
Okay.
Meinst du? Leicht sogar.
Gut, na, dann bringe ich erstmal die anderen Zahlen, wa?
Ja, hau raus.
Die ja vielleicht auch ein bisschen, na, wobei, vielleicht nicht ganz so Orientierungshilfe geben. IMDb ist aktuell bei 7,1, Metascore 70, Letterboxd landet der Film aktuell bei einer 3,1 von 5. Ja.
Jetzt guess.
7,5.
Ja, wollte ich auch sagen.
Ich bin bei einer 8 gelandet noch.
Verdammt, Axt.
Noch eine 8. Okay. Sonst beide verarscht.
Ja. Big time.
Ja, genau.
Ja, okay, nee, das klingt aber echt gut. Also, ich hätte Bock.
Mhm.
Cool.
Alright. Machen wir
vielleicht nach. Animalia.
Du hattest den auch nicht auf dem Schirm, ne?
Nee, gar nicht. Den hatte ich wirklich null auf dem Schirm. Alright. Dann, heute ja so ein bisschen so die familienfreundliche Episode bisher. Ich habe auch einen aus der Riege, einen Film, den man sich mit der ganzen Familie angucken kann und wo keiner ausgeschlossen wird, kein Genre-Gemetzel diesmal.
Ist der auch für Nostalgier?
Der ist eher für Nostalgiker. Okay. Innen. Amy und die Wildgänse aus dem Jahr 1996 heißt der Film. Fly Away Home im Original vom Regisseur Carol Ballard. Der hat schon mal ein anderes Tier erfolgreich verfilmt. Der schwarze Hengst ist von ihm, ist auch ein recht bekannter Film.
Wir sind ja gerade nur bei Tieren irgendwie unterwegs, wa?
Ja, ja, stimmt. Können wir direkt anschließen.
So? Na gut, bei Legally Blonde gab es einen Chihuahua. Ja.
Da gab es einen Chihuahua.
Der ist stimmt. Übrigens 18 Jahre alt geworden, Alter.
Das ist schon eine ganz
andere Frage. In der Realität,
Chihuahua, ja, 18, tatsächlich. Wow, Alter. Ich frage, wie zur Hölle kann ein Chihuahua 18 werden?
Der hat auch einen Teil der Gage des Budgets abgegriffen und...
Ja, ja, ist auch mit hart Tiffany Product Placement eigentlich, aber ja. Ja, egal.
Ja, die Schildkröten von Stallone wird's, ja, hat er nicht geschafft, aber... Geht in die Richtung.
Ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, dass Chihuahuas so alt werden können.
Nee, werden sie auch nicht. Das ist schon.
Schon.
18 Jahre ist ja, schon untypisch. Der muss schon eine spezielle Ernährung gehabt haben. Ansonsten werden die nicht älter als ein Schmetterling.
Mhm.
Ein bisschen älter. Schmetterlinge leben übrigens eine Woche.
Ich wusste gar nicht, dass Gess so ein krasser Hundekenner ist.
Er hat Schmetterlingskenner. Ist auch geil, weil das ein Schmetterling eine Woche lebt und eigentlich nichts Besseres zu tun hat, anstatt nur irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Bäume rumzuflattern. Das ist schon echt. Naja, gut, okay. Wir gucken Filme.
Ne, bestäubt er nicht vielleicht auch?
Na ja, klar.
Weißt du das?
Ja, das bestimmt auch, ja.
Na, siehst du, also hat er doch einen Zweck. Einen biologischen Zweck.
So, jetzt geht es aber nicht um Schmetterlinge und Hunde, sondern es geht um Wildgänse. Und die Vorlage ist eine Autobiografie von Bill Lishman. Und seiner Familie und seiner Tochter und seiner Erlebnisse, weil das meiste hat sich hier tatsächlich so zugetragen. Natürlich wurde das für den Film ein bisschen ausgeschmückt und ein bisschen wurde was dazu gedichtet. Aber die Story hat sich im wahren Leben tatsächlich so zugetragen. Und meine erste Frage ist, kennt ihr den Film?
Ich habe ihn noch nie gesehen.
Du hast ihn nicht gesehen. Du gehört von, aber...
Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht.
Also ich habe ihn zu Hause, auch auf Blu-ray und ich vermute, du halt auch, weil sonst hättest du angefragt.
Hast du recht, ich auch. Und
Hast du ihn vorher schon mal gesehen?
Ich habe ihn irgendwann mal gesehen, ja. Okay. Und habe dann irgendwann die Blu-ray beim Browsen gesichtet und dachte so, ach komm, machst du mal einen Rewatch und kaufst du den mal. Ich kann mich erinnern, dass ich den schon mal nicht scheiße fand.
Nee, also wenn ich den gesehen habe, dann nicht freiwillig.
Nicht freiwillig?
Nee. Okay. Das, ich glaube auch nicht, dass ich den gesehen habe.
Du guckst jetzt diesen Film.
Nee, mit Schwestern ist das ja manchmal so ein Ding, ne? Da muss man sich halt entscheiden.
Genau, nicht wie bei Isa, da wird dann eher Top Gun geguckt.
Ja.
Mauserichter dann eher Amy mal und andersrum. Die Wildgänse.
Ja, genau. Nee, aber ich glaube, ich kenne den nicht.
Kennst du nicht?
Mm-mm.
Okay. Waren zwei Drehbuchautoren beteiligt. Der eine ist Robert Rodet. Das ist der Autor von Saving Private Ryan, tatsächlich, um einen großen Film auf seiner Feder zu nennen. Der zweite ist Vince McKevin. Den habe ich demnächst sowieso auch nochmal, weil der war bei dieser Zehner-Losziehung, ist nämlich ein Film von ihm rausgekommen, den er geschrieben hat, The Replacements. Hier Helden aus der zweiten Reihe mit Keanu Reeves.
Ja, den mag ich, ja.
Das Ding, da hat er das Drehbuch geschrieben. Cool. Also, gut. Private Ryan würde ich jetzt nicht unter Familienfilm packen, aber ansonsten Helden aus der zweiten Reihe ist ja auch eigentlich so ein Feel-Good-Movie für einen Sonntagnachmittag und da kann man den ja auf jeden Fall auch drunter packen. So, die besagte Amy aus dem Titel wird gespielt von einer wirklich, wirklich klitzekleinen Anna Paquin, alias Paquin, wie wir wissen. Und die ist beim Dreh des Films und im Film 13 Jahre alt gewesen. Also Das ist identisch. Die ist noch wirklich sehr mini. Und der Film fängt mit einer schicksalshaften Szene an, nämlich eine unbeschwerte Autofahrt mit der Mutter am Steuer. Und dann gibt es einen Autounfall. Amys Mutter stirbt. Und wir befinden uns in Neuseeland, muss man an der Stelle sagen, am Anfang. Und dann kommt Amy zu ihrem entfremdeten Vater. Die Eltern hatten sich irgendwie getrennt, als sie noch ein kleines Baby war. Der Vater wird gespielt von Jeff Daniels. Kennen wir aus Dumm und Dümmer und tausend anderen Sachen. Und sie zieht jetzt zum Vater aus Neuseeland nach Kanada. Zum Daddy und seiner Freundin. Die Freundin gespielt von Dana Delaney. Mhm. Für mich auch ein bekanntes Gesicht aus Desperate Housewives und Tulsa King. Die Leute wissen Bescheid. Und Tombstone hat die auch mitgespielt und so. Hat auch schon ein paar gute Filme mitgespielt.
In Tulsa King war die auch dabei.
Ja, ja, da war sie jetzt so in der jüngeren Geschichte.
Ja, ja.
Im wahren Leben übrigens Anna Paquin ja in Kanada geboren und dann nach Neuseeland gezogen.
Ach was.
Und hier genau umgekehrt. Hier lustigerweise Im Film von Neuseeland dann nach Kanada zum Vater gegangen und schon ganz witzige Parallelen zum realen Leben. Der Vater ist ein recht exzentrischer Erfinder, lebt auf so einer abgelegenen Farm und baut so Skulpturen von irgendwelchen großen Drachen aus Metall und so und verkauft die dann in irgendwelche Filmstudios, irgendwelche Japaner, die dann ankommen und die dann Geld für die Sachen bieten. Also so finanziert er praktisch so sein Leben. Und ein weiteres großes Hobby von ihm ist, der steigt immer wieder in die Lüfte mit selbstgebauten Ultraleichtfliegern. Und zwar nicht so eine Ultraleichtflieger, wo du direkt ein Cockpit hast, wo du dich reinsetzt und so, die halt aussehen wie normale Flugzeuge, sondern so eine Ultraleichtflieger, die mehr so aussehen wie so ein Drache, wo man halt irgendwie, wo du dich so ranhängst.
Ach so, ja.
Du hängst dann so halb irgendwie frei in der Luft rum, hältst dich dann fest und fliegst dann durch die Lüfte. Also mit diesen selbstgebauten Teilen fährt er dann durch die Gegend, landet auch, macht ab und zu auch mal einen Bruchlandung oder so beim Runterkommen. Mhm. Und Amy ist, was ihren Vater angeht, was seine Freundin angeht, was eigentlich alles angeht, auch die neue Schule und die Umgebung und so, ist sie natürlich sehr anti, weil ihr gefällt das alles nicht, sie kennt ihren Vater nicht, sie ist komplett in einer neuen Umgebung, ist natürlich so ein bisschen auf diese Anti-Haltung gebürstet, auf Krawall und so, weil Mutter ist nicht mehr da und so ein bisschen so diese Mischung aus Trauer und Wut. Und dann wird ihre Langeweile aufgebrochen, weil eines Tages findet sie ein verlassenes Vogelnest mit Eiern im Wald und nimmt es mit. Und dann brütet sie sozusagen die Wildgansküken aus dem Titel mit so Decken in einer Scheune irgendwie aus. Und dann erfahren wir im Film, das Erste, was Gänseküken sehen, ist quasi die Mutter. Und in dem Fall ist das Amy. Mhm. Und Amy ist diejenige, die dann die Bezugsperson dieser Gänse ist und sie zieht die dann praktisch auf. Mhm. Das ist auch nicht so wie bei anderen Filmen, dass sie das jetzt geheim in der Scheune macht. Das ist nur anfangs so. Der Vater und seine Freundin bekommen davon relativ schnell Wind und dann ziehen die Küken auch schon ins Haus mit rein und toben auf dem Küchentisch rum und so. Also das wird relativ schnell so ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist jetzt nicht so ein Ding, was sie jetzt selber macht. Und das sorgt natürlich ein bisschen dafür, dass sie sich auch ein bisschen öffnet gegenüber ihrem Vater. Mhm.
Aber der Vater sieht die nicht als Gänsebraten für Weihnachten vor. Das ist
nein, gar nicht. Der Vater ist auch sehr tierlieb.
Okay.
Und sie tauft die Gänse, sie zieht sie auf und dann kommt so ein...
Die tauft die Gänse?
Ja, die kriegen halt alle Namen so. Mhm. Der heißt so und so und das ist der Lang Emil und das ist der Friedrich und das ist Reinhard und das ist Rausweich und weiß nicht, wie die alle heißen. Verstehst du? Rausweicht das Gegenteil von Reinhard und so. Hm. Die finden wahrscheinlich nur ich lustig und Fabs. Fabs ist immer derjenige. Der war lustig, der Witz. Ich fand den sehr lustig. Ich sehe, ja, my man. Einer fand ihn lustig. Das reicht mir.
Nicht nur Fabs, du hast mir letztens doch irgendwie auch ein Zitat von jemand anders noch geschickt. Ja?
Habe ich?
Ja.
Was war das?
Nochmal irgendwas. Ich habe das ja überhört. Ich fand den ja auch lustig. Aber
ach so, Musiala, ja. Ja.
Ja.
Ah, nee, muss Lehrer war das, ja, genau. Mhm. So, muss Lehrer werden, ja. Ja, ja. Fußballwitz. Aber was soll ich hier mit dem Fußballwitz bei Lee ankommen? Also, das ist ja klar, dass der auf taube Ohren stößt. Ja,
sorry.
So, sie ist jetzt quasi die Mutter. Die Gänse kriegen Namen. Und der dortige Ranger, es gibt ein Gesetz, das muss man dazu wissen. Das Gesetz besagt nämlich, dass Hausgänsen, die so halt so, die in einem Bauernhof groß geworden sind oder die irgendwie in Gefangenschaft erzogen werden, denen müssen die Flügel gestutzt werden.
Damit sie
nicht wegfliegen, Unfälle bauen, orientierungslos irgendwo, keine Ahnung, verhungern oder in Flieger fahren und was auch immer.
Ist das für ein ätzendes Gesetz?
Naja, einerseits sorgt es natürlich für den Schutz der Gänse, weil in dem Fall, wenn die orientierungslos irgendwo versuchen, in den Süden zu fliegen, orientieren die sich immer an der Mutter. Mhm. Und wenn die Mutter, die Leitfigur, praktisch nicht da ist, dann ist die Gefahr schon groß, dass sie verunglücken, sterben oder was auch immer.
Ja, gut, aber wenn sie halt gehalten werden, um irgendwann geschlachtet zu werden, sterben sie auch.
Ich mir hatte nicht vor, die Gänse zu schlachten.
Ja, jetzt für sie wurde das Gesetz ja auch nicht gemacht.
Nee, aber es geht ja auch nicht um Schlachtung von Gänsen. Es geht ja auch um Bauernhöfe, die praktisch, weiß nicht, die Gänse halten oder was auch
immer. Wofür halten die denn die Gänse?
Naja,
für Gänseeier.
Ja, zum Beispiel. Für
die gute Gänsemilch.
Die Wildgänseier, weiß ich doch nicht.
Ja, also die Vermutung liegt halt nahe, ja, dass die zum Essen gedacht sind.
Nein, nicht ausschließlich.
Ja, was glaubt, aber warum sollen sie da nicht fliegen dürfen?
Dieser Typ, dieser Ranger, ist auf der Farm und ich habe auch nochmal recherchiert. Er führt wirklich Gutes im Schilde. Das ist jetzt nicht der Antagonist dieser Story. Aber Amy rastet natürlich aus in dem Moment, wenn er sagt, er will den Gänsen die Flügel stützen, damit die nicht wegfliegen können, weil das Gesetz besagt das und es hilft denen und dann verunglücken die nicht. Sie will das natürlich nicht hören und treibt ihn dann aus dem Haus. Unterm Strich will der die aber nicht schlachten und sagt so, ja, wir machen das jetzt nur, damit die hier an Land bleiben und damit wir hier irgendwie Gänsebraut ausmachen, sondern das ist wirklich das Gesetz, um die Tiere zu schützen. Also das ist, ich weiß auch nicht,
ob sie... Ja, zu schützen, damit sie anderweitig verenden, damit sie halt im Ziel...
Ja, damit sie halt nicht anderweitig verenden, ja.
Genau.
Ja, eben.
Verstehe ich schon, ich finde es halt trotzdem lame, dass denen die Flügel gestutzt werden.
Ja, natürlich ist das lame, aber gut. In dem Fall kann ich es eher verstehen, als wenn man jetzt so...
Er ist ja Teil der Story.
Als wenn ich jetzt Dobermännern irgendwie die Ohren stutzt, damit es jetzt irgendwie besser aussieht. Also ja, das geht dann rein nach Optik. Hier ist es wirklich ein praktischer Grund. Und wenn es der einen oder anderen Wildgans dann vielleicht das Leben rettet, finde ich es wiederum okay. Aber wie auch immer. Also sie wehrt sich dagegen und das Problem ist, es soll natürlich jetzt, also dadurch, dass die Flügel nicht gestutzt werden, sind die Vögel natürlich grundsätzlich flugfähig. Mhm. Und die haben aber die Mutter nicht mehr, an der sie sich orientieren würden, wenn die dann Richtung Süden fahren, wenn es dann kalt wird und wenn es in den Winter übergeht. Und jetzt wird halt diskutiert, was man machen kann. Und sind natürlich völlig orientierungslos ohne Mutter. Und wie bringt jetzt unsere kleine Menschenfamilie die Gänse in den Süden über den Winter?
Mit dem Fliegedrachen?
Natürlich.
Mensch.
Es gibt ja das Ultraleichtflugzeug und das soll praktisch die Mutter ganz ersetzen. Und jetzt muss der Vater und die Tochter und die Freunde vom Vater und der Onkel kommt übrigens noch dazu, Terry Kinney aus Oz, den ich ja sehr mag und so weiter, spielt übrigens hier den Onkel. Mhm. Und diese vier versuchen dann natürlich die Gänse an den selbstgebauten Drachen zu gewöhnen, dass die denen dann irgendwann folgen in den Süden. Und das ist der Plan. Mhm. Und dieser Film wurde nominiert für beste Kamera.
Oh.
Weil gerade so diese Flugszenen und diese Szenen in der Luft und wenn die Gänse dann hinterherfliegen in so einer Formation und so, sind natürlich starke, große Bilder. Und das zeigt er hier. Und der hat ein Budget von 22 Millionen gehabt. Und er hat wirklich schöne Aufnahmen.
Erzähl weiter.
Was denn jetzt, Alter?
Er freut sich über das, was du erzählst.
Ja, absolut. So nett. Ja.
Der ist etwas generisch. Manchmal natürlich auch kitschig, wie sich für so einen Film gehört, aber wenn du mich fragst, ist das so ein Kinderfamilienfilm, der wesentlich mehr Herz hat als Paw Patrol und Co., wo es halt nur darum geht, irgendwelches Merch zu verkaufen und um eine Werbemaschinerie loszutreten. Hier ist halt wieder so einen klassischen Tier-Kinderfilm mit Herz, der halt wirklich einiges richtig macht. Und ich mochte den. Sogar mehr als Free Willy, was ein anderer großer Tier-Kind-Film ist aus den 90ern. Den fand ich ja nicht so doll. Aber der hier, der wiederum, den finde ich um einiges besser. Mhm. Hat in den Kinokassen nicht so funktioniert, hat nur 25 Millionen eingespielt, also keine Plusrechnung. Und ein kleiner...
Komisch eigentlich, ne? So Familienfilm mit Tieren funktioniert doch eigentlich fast immer.
Ja, eigentlich schon, aber es ist halt kein Walt Disney-Film, weißt du? Es ist halt einer von einem anderen Studio und da sind die Leute dann nicht so blind reingelaufen, sondern lief nicht.
Wie ist Columbia, das? Oder? Columbia TriStar war das Überstudio, glaube ich.
Ja, kannst du recht haben.
Wie ist das hier mit dem Comedy-Anteil? Weil gerade eben diese Sorte Film hat ja auch gerne mal ganz viele lustige Momente à la Babe und so.
Nee, so lustig ist hier also nicht so. Natürlich hat er so ein paar nette, niedliche, süße Momente, wenn die kleinen Gänseküken dann irgendwie auf dem Küchentisch rumtoben und so und dann geht es so ein bisschen drunter und drüber, aber nicht so wie Schweinchen namens Babe, dass da offensichtlich so ein paar Jokes gerissen werden, okay, entsprechenden Tieren und so. Also so. Also ist eigentlich keine Comedy, sondern das ist eigentlich mehr so ein, ist auch ein Coming of Age, ein bisschen Kinderfilm, ein bisschen Trauerbewältigung, ein bisschen Drama. Aber die Story wird dann richtig groß, weil logisch, wenn dann irgendwelche unangemeldeten Flugobjekte durch die Gegend fahren, schaltet sich natürlich auch das Militär ein.
Ach so.
Und shit. Ja. Fernsehsender werden darauf aufmerksam, fangen dann an zu berichten. Und dann wären die sowas wie so ein amerikanisches Phänomen, der Vater und seine Tochter, die da durch die Lüfte segeln und die Gänse hinterher und dann berichtet von der Morningshow bis zu Nachrichten, berichten dann über die beiden und alle wissen, wer die sind. Aber es wird dann, das wird dann eine richtige Attraktion.
Bis wohin wollen die denn? Weil Richtung Süden sagt man ja immer so, aber also welche Strecke müssten die?
Lake Ontario ist das Ziel.
Ach, schon noch in Kanada?
Ja, ja.
Ah, okay.
Aber schon so über mehrere Landesgrenzen. Also Bundeslandgrenze.
Ach so. Okay. Also auch nicht so, dass sie zwischendurch Pause machen müssen, oder?
Doch, müssen die, zwangsläufig. Ach, aber okay. Das muss natürlich alles geplant werden, in welchen Gebieten die landen dürfen und so weiter und so fort. Ja. Und an einer Stelle holt das Militär die halt auch runter, weil die sagen so, das geht nicht ab.
Naja.
Ja. Und dann stehen die da in so einer Militärhalle mit 20 Gänsen oder wie viel das waren. Ja.
Okay.
Ein etwas... pikanter Fun-Fact habe ich hier noch gefunden. Eigentlich hätten wir den wissen müssen, weil wir haben den Film Der Tintenfisch und der Wal gesehen im Jahre 2005.
Ja.
Das war hier mein Auftragsfilm, The Squid and the Whale. Und in dem Film, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, hatten Jeff Daniels und Anna Paquin eine Sexszene. Der hier den Vater spielt und sein 13-jähriges Töchterlein irgendwie mit den Gänsen durch den Himmel führt. Ja, die haben dann 2005, 9 Jahre später, gebumst.
Tschüss.
Ja. Um mal hier juicy in die Kinderfilmrezension einfach mal das Thema Bumsen noch mit reinzubringen. Also wirklich juicy. Also tatsächlich die gleiche Konstellation.
Ich sehe gerade diverse Mütter, die hier beim Podcast ihre Kinder heranholen und sagen, hier, guck mal die Rezension, lass uns mal diesen Film gucken.
Explizit ab 18 ist aufgeführt in unserem Podcast,
stimmt,
in unserer Beschreibung.
Recht. Danke dafür, dass du es
mal
erwähnst.
Wenn sie es machen, ist es höchst illegal und auf eigene Mist gewachsen.
Bumsexperte.
Just so happens that we have in our studio today one of the world's 5 leading Bumsen experts.
Now you're talking. I could be up for that.
Ja. Good. Very good.
Smart. That's smart.
Jetzt weiß ich auch, warum du diesen Film nie angeguckt hast.
Bow to your sensei.
Hätte ich da nicht lieber... Was soll der denn, Alter? Hätte ich da nicht lieber Tintenfisch und den Wal geguckt, als schon den?
Kannst du ja schon.
Das ist das Prequel.
Ach so. Ja, das Prequel. Darüber will ich jetzt nicht weiter nachdenken. Ich habe jetzt die Vater-Tochter-Geschichte hab ich abgekauft. Die Chemie funktioniert gut zwischen diesen beiden.
Ja, aber es klang ja so, dass du das, dass das gut funktioniert hat. Warst du denn auch emotional dabei bei der ganzen?
Der ist niedlich. Der ist schön. Also emotional dabei, klar, bis zu einem bestimmten Grad. War jetzt nicht völlig in Tränen aufgelöst, wenn das jetzt die Frage ist.
Ja, du, das kann man doch vorher nicht immer so hundertprozentig steuern.
Nee, war keiner der Filme, wo ich jetzt Rotz und Wasser geheult habe. Nein.
Okay.
Aber er ist schön. Also,
ja, manche Filme legen es ja auch drauf an, oder?
Ja, wenn es zu offensichtlich ist, mag ich das ja.
Nee, ich auch
nicht. Dann lehne ich das ab und sage, so nicht mit mir.
So nicht.
So nicht, Freunde.
So kommen wir nicht ins Geschäft.
Es muss sich schon so versteckt reinschleichen, die Emotionen. Dann passt das.
Ja.
Ja.
Okay.
Amy und die Wildgänse, Fly Away Home aus dem Jahr 96, 107 Minuten. Und wie gesagt, lieber plädiere ich für so einen Film, anstatt für diese ganze Merch-Zeichentrick-Scheiße, die dann, wo dann so ein Rattenschwanz dran hängt.
Mhm.
Da mag ich lieber die alten, die altmodischen schönen Filme. So, Punkte. IMDb 6,9, hat einen Metascore von 77. Letterboxd ist hier bei einer 3,4.
Mhm. Oh, fuck, ich bin hart am Schwanken.
Ja.
Bei einem halben Punkt. Mhm.
Ich mache einfach den Dave. Ich lege einfach 4 Punkte drauf, egal was du
sagst. Ach so. Ich entscheide mich jetzt für 7,5.
Okay, dann nehme ich die 7. Das war nämlich meine Initiale.
Ach so, ich habe mal Richtung 8 geschwankt.
Ach, okay, quasi. Ja.
Ist sogar eine 10.
Was?
Gesagt, ich mache den Dave. 7,5.
Sehr schön.
7,5 für Amy und die Wildgänse.
Sag mal, woher kommst du jetzt mit dieser Argumentation?
Sag mal, wo kommst du denn her?
Schon wieder viel gesungen heute, ey. Was ist da los?
Aus Schlumpfhausen, bitte sehr.
Sehr schön.
Aber hallo. Sehr schön, sagt er.
Gut, Vater Abraham lasse ich jetzt durch und werde nicht noch weiter nachbohren.
Was macht eigentlich Mutter Abraham?
Ja.
Die war nicht so bekannt,
das,
oder?
Das ist eigentlich die essentielle Frage der Menschheit.
Ja. Wieder nur der Vater im Vordergrund gewesen. Ja. Lebt er noch? Kann ich mir nicht vorstellen, der war damals schon 100.
Ja, ist der jetzt 150, ich glaub, der ist schon eine Weile tot.
Ein ziemliches One-Hit-Wonder, ehrlich gesagt. Und dann,
ja, also, es war so nicht richtig, der,
ich habe so den nicht verfolgt. Gerissen. Ich weiß nicht, ob
es war auch nicht der, der den Ententanz gemacht hat, oder?
Nee, das war.
Wie hieß der nochmal? Anders.
Alter.
Der Ententanz.
Hm?
Keine Ahnung. Den Ententanz,
das muss er jetzt googeln.
War es nicht Mike Krüger?
Nein, das war nicht Mike Krüger.
Nee, Mike Krüger war hier, wenn wir alle Englein wären, glaube ich, ist von ihm, oder?
Was? Ich kann hier nur Nippel durch die Lasche ziehen.
Und wenn wir alle Englein wären.
Alter, was der heute für Lieder auspackt, ey, was ist denn los?
Ja. Die Lieder, zeigen alle, wie alt wir sind.
Ja, ich kenne aber gerade einen Großteil davon nicht.
Oh, das Lied ist von 56 ursprünglich, okay.
Ja, das war ein bisschen vor meiner Zeit.
Ach so, nee, ist ein Film.
Ach so.
Interessant.
Auch trotzdem.
Von Frank Zander ist der Song.
Ach was?
Ja, der Ding.
Welcher denn?
Wenn wir alle Englein wären.
Ach so.
Ich wusste, es war jemand Bekanntes. Unser hier, unser Herr Tana.
Jawohl.
Jawohl. Jawohl. Gut, ja, machen wir weiter im Programm, oder? Ja, weil stockt wieder sein. Ein bisschen. Ich glaube, Lee, Lee guckt schon wieder, zeigt auf die Uhr hier.
Der Aufnahmeleiter.
Ich bin auch schon eine halbe Stunde fast zu spät jetzt zum Abendessen.
Siehst du? Wir sind in Verzug.
Und wir müssen noch eine Support-Episode auf.
So. Na.
Jetzt haben wir einen gemeinsamen Film und wir müssen im Vorfeld raten.
Ja.
Weil den haben wir jetzt alle geguckt. Und du hast vorhin schon gesagt, worum es geht. The Thing from Another World. Das Ding aus einer anderen Welt. Aus dem Jahr 1951.
Ja, und ich habe Scheiße erzählt.
Wieso?
Nee, ich habe keine Scheiße erzählt. Stimmt. Ist für Fäpse.
Ach so. Mhm.
Ist richtig. Jetzt die andere, bessere Hälfte von Ju nach der Rezension von Natürlich Blond.
Ja.
Grüße dahin. Grüße in das gleiche Haus.
In den gleichen Haushalt, ja. Und The Thing ist wirklich nur der Alternativtitel, ne? Also das Ding hieß vollständig From Another World.
Ja, das hätte ich auch nicht gewusst.
Okay. Hat jemand Muse anzufangen?
Von mir aus fange ich an. Ich sag, Lee ist bei einer 7 und Dave ist bei einer 7,5.
Dann mache ich doch weiter. Ich sage, Lee ist bei einer 7,5 und Guess auch.
Mhm. Alter, was? Ey, was habt ihr für einen Film gesehen? Das würde mich alles schwer wundern. Wenn ihr... Also es ist
guck mal, jetzt kommen die Zweifel auf.
Ja, ja, natürlich.
Mach mal schneller, Junge. Ja. Wir haben ja auch ein bisschen.
Also, wirklich. Pass auf. Drück mal ein bisschen hier auf die Tube, Junge.
Dave 6 und Guess 4,5.
Oh.
Did any of you guys ever see him laugh like that?
Only if a hobo was on fire.
Naja, was schon.
Don't assume they know the plot of the film.
Das ist ja...
Also wenn man ja immer von sich selbst so auf andere schließt, ja. Dann... Könnte dann man meinen, du fandst sie nicht so geil.
Ja, richtig. Der will, ja.
Er hat ja, das hast du ja nicht mitbekommen. Es ist ja erst eine Episode her, da haben wir mit unserem Gast Sven hier alias Zero Famous, haben wir über die Körperfresser-Con geredet.
Ah,
Invasion
ja.
of the Body Snatchers. Mhm. Der ja die gleiche DVD-Serie ist, die du mir gegeben hast. Diese ja. Filmjuwelen oder Filmperlen oder wie das heißt. Und das gleiche Menü. Und ich so, krass. Also haben die eine Serie mit diesen alten Horrorfilmen gemacht. Und ich habe beide innerhalb von 2 Tagen oder 3 Tagen gesehen. und hatte den direkten Vergleich. Und als wir hier letzte Woche geredet haben, hatte ich den noch im Hinterkopf. Und da habe ich schon so ein paar Sachen fallen lassen. Insofern hat er dich vielleicht aufgegriffen, aber na gut, kommen wir mal zu dem Film. Ich fand auf jeden Fall den aus der letzten Episode um einiges besser. Mhm. Gucken wir mal, war das bei dir in der Erstsichtung?
Ich habe den schon mal gesehen.
Du hattest den schon mal gesehen? Okay.
Auch schon ein paar Jahre jetzt, ja.
Gut, gut, gut.
Und dann hast du dir den ausgesucht, dass wir den nochmal besprechen.
Ja, okay. Weil ich ja den von 1982 von John Carpenter einfach liebe. Das ist für mich einer der geilsten Horrorfilme überhaupt. Und den fand ich auch mir super, auch immer wieder rein. Deswegen hatte mich interessiert, wie der heute noch, ob die 51er-Verfilmung mich auch noch irgendwie catcht.
Mhm. Hast du jetzt aber nicht wie Sven letzte Episode, dass du dir jetzt den Carpenter-Film auch nochmal hinterher angeguckt hast?
Nee, den habe ich ziemlich im Kopf und präsent.
Mir wurde ja, den haben wir auch, glaube ich, im Lostopf, mir wurde ja tatsächlich die 2011er-Version auch ans Herz gelegt, dass der gar nicht mal schlecht sein soll, so als Remake. Und dass der.
Das war ein skandinavischer Film, ne?
Dass der funktioniert, oder? Ja?
Nee, aber da spielen ein paar Skandinavier mit.
Ach so rum.
Okay. Skandinavier, ja?
Skandinavier.
So, Freunde, also auf jedes von euren Versprechern werde ich jetzt sowas von rumreiten, Alter.
Das macht ihr sowieso.
Was sind das denn
für
Skandinavier?
Ist da überhaupt nichts Neues. Kannst du gleich überspringen, wissen wir.
Wie viele Skandinavier sind denn dabei?
Ich habe vergessen, wie der heißt. Der hat auch ein paar Hollywood-Filme mitgespielt. Ein großer, ich weiß nicht, ob ich glaube, der ist Norweger mit so einem krassen Bart.
Großer Skandinavier mit Bart.
Ach so, der rothaarige.
Ach, der von Game of Thrones, oder?
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Ja, doch, genau der.
Genau.
Corona-Boy.
Ja, der war ja auch hier zuletzt in dem Corona-Boy?
Was? Das war einer der ersten von den internationalen Stars, die dann so mit von wegen hier positiv.
Ach, wirklich?
Okay. Ja, der war ganz vorne mit dabei.
Krass, was Guess so parat
ja, war, ey, aber aus der Pistole geschossen, die Gossip Guess.
Aber wie heißt
Alter. Bam, bam, bam. Aber den Namen eben so.
Den Namen, keine Ahnung.
Ist so geil. Ja, aber der Corona hatte.
Der Corona-Boy.
Als einer der ersten.
Genau.
Guess trifft ihn zufällig auf dem Flughafen. Ey, Corona-Boy. Ja,
what's up? Na, ich hatte den noch auch hier in dem Stellan Skarsgård-Film wo es das Remake mit Liam Neeson gibt, wo er den Schneepflug fährt, wie gesagt.
Ach, Kraftidioten hattest du neulich, ja.
Gibt es eine herrliche Auseinandersetzung zwischen den beiden.
Okay.
Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Aber den meinst du, ne?
Mhm.
Ja, der spielt da auch mit, okay.
Ja, aber ich mag die 2011er-Verfilmung auch sehr. Der lief ja auch damals in der Sneak Preview. Der war echt, ah oh Mann, wie heißt denn nochmal unser Kinoarzt eine Zeit lang, der mit der Philippinen damals zusammen war. Die war halb Philippinen, glaube ich.
Alter.
Du weißt, wen ich meine. Mit dem hattest du auch ein bisschen mehr da noch zu tun.
Ach, du meinst Björn.
Björn, danke. Unser mit Kumpel Björn war ich damals zu dem.
War das der Film, wo er eingeschlafen ist?
Nee.
Bei irgendeinem krassen Horrorfilm ist er eingeschlafen irgendwann damals.
Okay, aber dann habt ihr den beide schon gesehen. Ich muss den auch mal gucken.
Ich war nicht dabei.
Nee.
Okay. Ich war nicht dabei.
Nee, war nur Björn und ich. Und da kam das Universal-Logo und irgendwie nur eine Sekunde vom Film und ich meinte, ach krass, das ist das Thing. Und Björn war dann voller Ehrfurcht, dass ich innerhalb von einer Sekunde irgendwie auf den Film schließen konnte.
Du Gangster.
Ja, richtig krass.
Du bist Profi, Alter.
Nee, schön wär's. Das war das einzige Mal.
Okay. Gut, soll ich mal erzählen, was hier passiert?
Do it.
Ist ja dann doch relativ ähnlich, hat aber wahrscheinlich viel damit zu tun, dass das hier die Vorlage war oder halt eine der Inspirationen für die Carpenter-Verfilmung. Das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von 1938. Geschrieben hat das John W. Campbell Jr. und das Werk hieß Who Goes There? Und dann haben die 1951 diesen Film gemacht. Und wir sind im Jahr 1950 und es gibt einen Piloten namens Captain Patrick Hendry, genannt Pat, und der wird aus Alaska von einem General aufgefordert, zu einem sehr abgelegenen Außenposten zu fliegen, um da was zu untersuchen. Weil da ist was auf die Erde abgestürzt. Und die wissen nicht, was es ist. Also fliegt er mit seiner Crew dahin, trifft dort auf Dr. Arthur Carrington und sein Team. Das ist ein Wissenschaftsteam, die da eigentlich zur Forschung sind. Und die haben eine fliegende Untertasse entdeckt. Und die ist jetzt im Eis vergraben. Also da ist sie halt abgestürzt. Und jetzt, ganz clever, setzen die Bomben ein, um das Ding freizulegen. Dabei explodiert das Schiff und wird zerstört. Und es wird aber eine eingefrorene Lebensform gefunden, die sehr menschenähnlich aussieht. Und die bringen sie dann im Eisblock in die Forschungsstation. Und dann taut die auf.
Ungewollt taut sie auf.
Ja.
Ja.
Wegen einer Heizdecke. Eine unüberlegt platzierte Heizdecke. Ja. Spoiler.
Das Ding, was jedem Rentner passieren kann. Ey. Ja, aber ganz clever haben sie als Fenster aufgemacht, ne, also, um sicher zu gehen, dass der gefroren bleibt. Aber ja, so, und dann treibt er da sein Unwesen und dann muss man das Wesen platt machen. Och. Also sie stellen auch fest, dass sich das um pflanzliches Lebewesen handelt, ne? Das ist hier verglichen mit Karotten, was auch so Reproduktion angeht und so. Und ungefähr diesen Charme hat das auch als Monster, wenn du mich fragst.
Ja.
Wirklich so.
Man kann vielleicht noch erwähnen, ja, die Person, die eigentlich ja den Raum bewachen soll, ja, dreht sich natürlich erstmal weg, um ein Buch zu lesen. Ja. Das ist auch geil. Kriegt dann aber natürlich mit, dass dann dieses Wesen aus dem Eis irgendwie ausgebrochen kommt und versucht es erstmal abzuknallen, was aber keinen Effekt irgendwie hat.
Gut, das ist aber wieder so ein typischer Horrorklassiker-Trope, wie bei den Mumien, weißt du, dass die Forscher gerade irgendwo in der Ecke irgendwie in der Landkarte rumhändeln und dann in dem Moment natürlich das Monster zum Leben erweckt. Das hat mich jetzt nicht so krass gestört, so dass da. Aber ja, erzähl mal.
Wie wir es fanden, meinst du?
Ja. Ich finde den ja ziemlich, also der war ja im Gegensatz zum, jetzt kann ich ja den direkten Vergleich bringen, weil wir ja die letzte Episode schon im Kasten haben, davor muss ich mal ein bisschen rumdrucksen. Hier wurde ja echt eine Menge gelabert, finde ich. Der Film ist sehr, sehr geschwätzig. Mhm. Und zwar haben die so auch ihre Scherze gemacht die ganze Zeit, wo ich denke so, wie soll denn hier Spannung erzeugt werden oder Horroratmosphäre erzeugt werden, wenn die alle hier so Sprüche klopfen am laufenden Band. Und der war mir viel zu geschwätzig, da geht's schon los.
Das zum einen, dann wird ja versucht am Anfang eben auch eine Liebesgeschichte zu etablieren, was ja später dann auch relativ wenig aufgegriffen wird zwischen Cap und Nikki.
Mhm.
Ja, hier allerdings.
Fand ich gar nicht so störend.
Nee, fand ich auch nicht störend.
Und hier allerdings ein großer Pluspunkt.
Aber dafür geht ja Zeit drauf. Ne? Ich glaube, eine halbe Stunde dauert es alleine schon, bis dann es eigentlich erst losgeht und der Film geht ja nicht mal anderthalb Stunden. Also es dauert schon. Bei dem 82er-Ding geht es ja relativ schnell los.
Ja, ja. Ja, der Film steigt mit der Bedrohung eigentlich ein. Ja.
Aber Margaret Sheridan wiederum, für das Jahr 1951 war das eine verdammt taffe Frauenrolle, wenn ich weiß.
Sehr gut, finde ich nämlich auch. Also das ist eine starke Frauenfigur.
Das wusste ich dann schon zu schätzen, genau. Die auch mal so ein bisschen in die Initiative ergreift. Und,
ja, und vor allem die nicht nur darauf wartet, dass ihr ein Mann erklärt, was sie jetzt tun soll.
Genau.
Sondern die macht halt ihr Ding und zwischendurch interagiert sie mit den Männern, finde ich auch.
Voll.
Weißt du, was ich glaube, warum der dir so geschwätzig vorkommt? Weil das ist mir nämlich auch aufgefallen, aber primär darüber, dass hier Dialoge überlagert werden. Also du hast hier ganz viele überlagernde Dialoge, was man sonst in der Zeit einfach nicht hatte. Und das dadurch wirkt das zwischendurch, als würde jeder gerade reden. Und als würde generell viel geredet, weil die halt auch durcheinander reden und übereinander und so, wie es aber halt im Leben ist. Und das wiederum fand ich sehr erfrischend, dass das hier nicht so. Also weil sonst trägt sowas halt so krass zum Staging bei, finde ich, dass du halt merkst, so ist es aufgelöst, der hat da seine Position und über die Distanz wird der Dialog geführt und dann sagen die nacheinander abwechselnd ihre Sätze und das hast du halt aus Filmen aus der Zeit sonst wahnsinnig oft, finde ich, weil das natürlich auch Auflösungsgründe hat und Budgetgründe und so, weil du dann, sobald du Bewegungen drin hast, musst du ja irgendwie mitgehen und dann werden die halt statisch platziert und dann bla bla bla. Und hier ist es halt viel durcheinander und das fand ich aber echt sehr erfrischend. Dass das Budget aber dann halt trotzdem Thema war, das merkt man dann an anderen Sachen sehr groß, finde ich. Ich fand halt, dass für mich hat halt das grundlegende Ding in dem Film, nämlich die Bedrohung, hat halt überhaupt nicht funktioniert.
Ja, null.
Ich fand das zu keinem Zeitpunkt, also nicht nur nicht glaubwürdig, sondern halt auch nicht bedrohlich. Und da hat diese Tatsache, dass die das hier immer noch so auflockern mit irgendwelchen flotten Sprüchen, hat halt eher zum Negativen dazu beigetragen, dass das halt noch weniger bedrohlich wurde.
Noch weniger ernst genommen
wird. Genau, ja, weil ich halt auch von denen keine wirkliche Angst gespürt habe, dass jetzt irgendwie. Und dann kommt da noch dazu, dass es schon einzelne Figuren gab, die schauspielerisch halt schon auch mäßig talentiert waren, in meinen Augen. Und es halt eben. Also es hätte man wahrscheinlich, hätte man spielerisch dann die Bedrohung noch ein bisschen besser darstellen können. Aber so wie es inszeniert ist und mit den Mitteln, die hier zur Verfügung hatten, ich glaube, die haben dann notgedrungen auf so den ein oder anderen Showwert gesetzt. Aber du hast ja auch, das ist ja nicht mal ein Close-Up von dem Monster. Es gibt hier generell wenig Close-Ups.
Hatten die wohl mal und dann haben sie wieder rausgenommen.
Ja, weil es scheiße aussah.
Das,
ja.
Das ist kontraproduktiv.
Da war ja viel mehr geplant. Also ursprünglich im Roman ist das ja so ein Formwandler.
Mhm. Ja, so wie in der 82er-Version.
Ja, genau, in der 80er-Version haben wir das dann
80er,
ja auch.
80er, nicht 82er, genau.
80er. Ach so, nee, ich meine der 80er-Jahre. Es kann gut sein, dass der von 82 ist. Ich weiß nicht.
Ich glaube, der ist, ich guck mal
glaubst,
kurz nach.
Keine Ahnung.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Was noch so aus den 80ern ist. Aber es gab halt eben, also das Vieh sollte ja irgendwie mehrere Augen und andere Gliedmaßen haben und sonst was. Also
82.
Mhm. Okay. Ja, und so hast du dann halt mal diese Feuergeschichten oder irgendwelche Explosionen und so und das finde ich aber schon alles irgendwie mörder cheesy.
Ja, das ja, hat natürlich Body Snatchers anders gemacht, dadurch, dass die Bedrohung dann direkt in den Menschen ist, weißt du, und ab und zu haben sie diese Larven gezeigt und die Verwandlung so, das hatte dann schon einen anderen Effekt, also der wirkte dann schon, damit kam die Bedrohung auch ein bisschen anders rüber, so, weißt du, hier mussten halt ein Monster gestalten und da waren die damals halt noch nicht so weit. Also beides sind ja Low-Budget-Filme.
Ja,
deswegen kann man
aber
ja nicht
ich
zu viel erwarten.
Schon
aber.
Die Einstiegsszene bei Body Snatchers ist halt die völlige Panik, die er hat.
Ja,
so, und wir kriegen mit, was das mit ihm gemacht hat, wodurch irgendwie die Bedrohung halt schon mal ein Stück realer ist. Und irgendwie finde ich das viel besser aufgezogen, Alter. Hier ist das alles so, kann das alles nicht so hundertprozentig ernst nehmen.
Und ich kann nicht verstehen. Ich habe ihn halt ein bisschen auch in dieser Trashy-Brille dann auch geguckt.
Ja.
So hatte ich ihn halt auch dann ein bisschen in Erinnerung nach dem ersten Gucken, was schon, wie gesagt, ein paar Jährchen her ist.
Mhm.
Und dafür hatte der dann auf jeden Fall Unterhaltungswerte für mich.
Ja, also für mich hat es eine gewisse Kurzweiligkeit und eben so eine starke Frauenfigur. Fand das ganz cool, mit den, wie die das mit den Dialogen gehandelt haben hier.
Mhm.
Aber eben jetzt die Story als Prämisse und wie es aufgezogen ist, hält lediglich cool, dann auch sowas zu erkennen, dass halt dann manche Dinge optisch trotzdem irgendwie auch Vorbild waren, wie so dieser Flur mit den Latten am Boden.
Mhm.
Das gab es ja bei Carpenter, meine ich auch. Mhm. Ne? Oder zumindest was ähnlich aussah.
Mhm.
Und so, dass das Inspiration ist, erkennt man schon. Ey, aber also die Figuren sind halt auch irgendwie lame. Also jetzt außer wirklich Kenneth Toby, der hier den Captain spielt, und Mark Sheridan als Nicky, ist noch alles völlig.
Der Rest austauschbar. Dieser komische Doktor, der da mal aufgetaucht ist und dann so ganz ernst.
Der war geil.
Ja, das wirkte halt leider auch wieder so forciert da reingeschrieben, dass du noch einen brauchst, der aber halt irgendwie
an
the bigger picture denkt und so.
Das und der typische Konflikt auch damals zwischen Wissenschaft und Militär, ja, wird ja auch sehr plakativ dargestellt.
Und ich finde, man merkt so ein bisschen, dass die halt in dieser Zeit auch dieses Ding bedienen, dass da erstmalig in den 40ern UFOs gesichtet wurden von irgendwelchen Menschen und das halt mit die Panik schüren soll. So. Das kommt aber bei uns heutzutage, finde ich, also es hat keine Chance, rüberzukommen.
Finde ich so geil, bei Career Facts. Hat doch Howard Talks, kommt so rüber, dass Howard Talks dann noch irgendwie das US-Militär versucht hat, damit reinzuholen, mit einem gewissen Budget. Und die dann aber gesagt haben, nee, können wir halt nicht bringen, wenn wir.
Ja, klar, mit dem Thema.
Und James Arness, der das Monster selbst gespielt hat, The Thing, also dem war ja der Film sogar unangenehm. Mm. Der ist ja nicht mal zur Premiere gekommen, meinte so, Alter, den würde ich gerne aus meiner Filmografie löschen.
Ja. Also ich mag den Streifen.
Mhm.
Ich mag den vor allem mit der trashy Brille.
Ich bin bei dir, ich konnte den aus einer Trash-Sicht, konnte ich den auch sehen. Ich hab zu Body Snatcher habe ich gesagt, der ist auch putzig und niedlich, weil der halt schon ein bisschen bieder und überholt ist, so für die damalige, für die damalige Zeit. Ist wie so eine Twilight Zone-Folge. Und das ist bei dem hier auch der Fall. Aber natürlich ist das nicht mehr beängstigend oder irgendwie schockierend oder spannend oder so. Also das hat er nicht.
Also ein, zwei Stunts fand ich schon auch krass. Also ich meine, fürs Protokoll, ne, wir haben hier mehr Stuntmen als gecredite Schauspieler. Es sind nämlich 14 Stuntmen, ne, und 11 Schauspieler gelistet. Das ist schon abgefahren. Aber da gab es ja dann dieses eine Ding, wo ein brennender Typ in den Raum kommt und die ihn noch zusätzlich mit Brennstoff übergießen. Alter, was an sich halt schon eine hammerbescheuerte Idee ist, aus dem Eimer dann den so anzukippen, ne, weil das ja fängt ja Feuer und ist noch unterwegs und so. Und der eine musste halt auch echt gucken, dass er diesen scheiß Eimer aus der Hand los wird, weil das halt zurückkam, die Scheiße. Und das auf so engem Raum mit so einer niedrigen Decke, Alter. Da kann so viel schief gehen. Und finde ich auch geil, nachdem sie dann erstmal das Feuer gelöscht haben mit dem Feuerlöscher, also mach mal das Fenster zu. Ich habe mir so, Digga, was? Wollt ihr alle ersticken? Aber gut. Ja, deswegen so eher so ein bisschen so Cringe-Sachen, die einen Unterhaltungswert haben, weil man sich halt drüber lustig machen kann. Aber ich finde so, als Film funktioniert da für mich echt vieles nicht mehr.
Hm.
Also gerade von RKO, finde ich, gibt es da deutlich bessere Sachen. Regisseur haben wir noch gar nicht genannt. Ne? Wie wird der Herr ausgesprochen? Ist das Naibai oder?
Würde ich sagen.
Christian Naibai. 68 Credits. Red River könnte man kennen von ihm.
Hm.
Und dann ist eben Howard Hawks hier uncredited. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Angaben von den Cast-Membern, ob jetzt, also wer hier schlussendlich Regie geführt hat.
Ja.
Wie auch immer. Ich war ein bisschen irritiert, auch hier wieder die Titel der anderen Nationen durchgegangen. Warum hat dieser Film in Finnland 6 verschiedene Titel?
Das weiß ich auch nicht.
6, Alter, wofür denn?
That's a pretty good idea.
Okay.
Werden alle Schweden einmal bedient? Ja, keine Ahnung.
Ja, okay. Aber ja, ihr hattet aber dann vielleicht euren noch Spaß damit.
Ja, für mich ist einfach, das ist so ein typisches repräsentatives Beispiel für diesen Creature, Horror Creatures, ja, aus den 50er Jahren,
jetzt weiß ich, was du meinst.
Durchgezogen
verbessere ihn
hatte.
Ruhig, ist okay, ja.
Meinst du?
Ruhig, ja, könnt ihr ruhig.
Creature, rein. Mein Lieber.
Ja, danke.
Creature ist das, Creature Features.
Creature.
Sind das.
Creature Feature, danke.
Nicht Creature Films.
Ja, die werden ja aber kreiert erstmal, wa?
Oh Mann.
I'm
gonna go home and lay down.
Und für mich funktioniert es. Also ich kann mir denen wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre ein drittes Mal geben.
Super.
Guckst du was gerne?
Was ist dein liebstes Creature Feature?
Klingt nach 6 Punkten, ich bin sehr froh.
Das kannst du mich beim nächsten Mal fragen, da bin ich vorbereitet.
Spontan muss das kommen.
Hast du denn deine Antwort parat? Ja. Ich habe noch gar nicht genug gesehen, glaube ich, dafür.
Naja, wenn du einen ganz großen nennen willst, King Kong ist auf jeden Fall schon...
Ja.
Das ist schon ein Ding,
ja.
Der ist schon weit oben.
Godzilla?
Tarantula, auch bekannter.
Anaconda?
Den kenne ich ja noch nicht.
Den kenne ich ja nicht.
Anaconda
nicht
kennst du nicht, aber hast du Tarantula gesehen?
Tarantula habe ich schon mal gesehen, ja. Ich mag auch hier, den kennst du wiederum, Arachnophobia kennst du.
Ja.
Ja. John Goodman, den finde ich auch cool.
Hm.
Eric Attack.
Ja, und in den 70s war ja, glaube ich, so die Glanzzeit der Creature Features. Da sind ja ganz viele.
Stimmt.
Das ist ja jedes Tier, wurde ja da irgendwie
Frogs.
Als Bedrohung. Frogs und Ameisen und hier, ich habe auch so ein, hier.
Mit William Shatner, Mörderspinnen.
Der Polyp heißt der, glaube ich, mit dem Tintenfisch, den habe ich auch.
Ja, ja.
Welcher?
Der Polyp heißt der, glaube ich, auf Deutsch.
Okay.
Also da war ein Tintenfisch.
Ja, siehst du, ich habe dann so vieles noch nicht gesehen.
Hier, Shark. Ja, Sharks.
Was? Alter, was ist denn los mit dem heute?
Keine Ahnung. Er meint wahrscheinlich Jaws.
Dave, Alter.
Dave, why are you doing this to me?
Ja.
Shark. Ja. Ja, gibt einige.
Das ist ein Kinderlied. Ne?
Ja. Der Shark-Song.
Ja, Mann.
Ja.
Okay, naja, mir fehlt da echt noch eine Menge, aber ich habe prinzipiell ja Bock auf sowas.
Mhm.
Nur hier, also das hier als Creature-Feature zu bezeichnen, ist halt echt ein Witz, weil also, sieht so ein bisschen aus, als hätten sie irgendwo noch ein Halloween-Frankenstein-Kostüm.
Ja, mal abgesehen
davon, dass Creature-Features, glaube ich, auch wirklich Tiere sein müssen. Also ich glaube nicht, dass Monster oder Creature-Feature fallen.
So von der Art, der Macher.
Ach so, ja?
Ja, das sind immer Tiere, die irgendwie involviert sind, wenn du irgendwas
bezeichnest. Aber wo ist da die Grenze? Also wenn jetzt, es gibt dann ja auch Filme, wo Tiere mit irgendwas anderem kombiniert werden.
Also Godzilla ist ja auch so eine Echsenart. Insofern ist das definitiv auch ein Creature-Feature, würde ich sagen. Aber,
ach so, ja.
Aber nicht jetzt, wenn es in dem Fall so ein Monster ist.
Also, ja, aber die Machart kann man doch schon ziemlich vergleichen. Darum geht es mehr. Ne?
Ja,
im
schon.
Im Prinzip die... Ja, da bin ich mal gespannt. Also wenn du den einen oder anderen gesehen hast.
Ja gut, weil da auch viel Trash, also da sind ja auch viele so Trash angehaucht. Insofern.
Nee, damals ja nicht, aber mittlerweile, ne, kann man die besser gucken, wenn man es unter diesem Gesichtspunkt.
Ja, also heutzutage
ich
auf jeden. Halt, es gibt ja wenig, die da rauskommen, die man noch ernst nehmen soll überhaupt. Also.
Ich kenne ja The Creature from the Black Lagoon, den habe ich ja noch nie gesehen.
Ach ja, den ich auch nicht, Alter.
Du auch nicht?
Nee.
Oh. Hast du den gesehen?
Ich glaube ja, aber da gibt es ja auch viele Versionen von, ne?
Da gibt es einige.
Ich glaube, 3 insgesamt.
Ja. Die ursprüngliche ist 30er, oder?
So alt? Wirklich?
30er, 40er? Der war noch schwarz-weiß auf jeden
Fall. Ja, auf jeden Fall schwarz-weiß. Ja,
auf jeden Fall 30er, so alt, glaub ich, aber
wirklich 30er?
Ja.
Möglich.
Okay, krass.
Das ist eine Lücke.
Ja, ja, das sind ja die ganzen Universal-Dinger, ja, wo Dracula, Frankenstein.
Aber es ist einer der späteren auf jeden Fall. Mhm. Das ist keiner von den ganz frühen, so 20er, 30er.
Nee, da hast du ja, genau, eine Menge gebracht hier schon.
Da habe ich eigentlich schon gehabt.
Ich glaube, hier der Schrecken vom Amazonas, den gab es ja auch damals in 3D, glaube ich.
Ja. Nicht Amazonas.
Amazonas.
Mit N.
Phantomas.
Phantomas, auch schön. Die kenne ich wiederum.
Phantomas. Wo sind wir?
Jetzt verliert heute öfter mal die Orientierung.
Deswegen.
Das ist dann schon wie so ein Rentner, der irgendwo Schwester? Ausgesetzt wird und dann, oder der einfach auf dem Heimweg plötzlich sich denkt, fuck, wo bin ich denn gerade?
Wo wolltest du ja nicht hin, ja, genau.
Ja, ich würde vielleicht noch kurz erwähnen, wer die Musik gemacht hat. Das war Dmitri Tiomkin. Der war immerhin 22 Mal für einen Oscar nominiert.
Oh, schön.
Hat immerhin 4 gewonnen. Ja? Zum Beispiel für 12 Uhr mittags oder Es wird immer wieder Tag. Oder Der alte Mann und das Meer. Mhm. Und DOP, Russell Harlan, kennt man vielleicht auch, war insgesamt für 6 Oscars nominiert, unter anderem für Hattari oder Wer die Nachtigall stört, ist so ein bekannterer.
Okay, ja. Ist ja wirklich ein krasser also.
Hatten wir beide hier schon.
Ja. Ja.
Das ist ja wirklich ein gutes Line-Up, was da hinter Kamera unterwegs war, habe ich jetzt gar nicht recherchiert, aber.
Naja, gut. Aber weil RKO, das war ja halt alles noch dieses Schulsystem, ne? Die hatten ja halt alle unter Vertrag.
Ja, da holen sie natürlich die guten Leute. Die wollten damals wahrscheinlich auch einen richtigen Blockbuster rausbringen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die damals die Leute ins Kino locken wollten damit.
Ich finde ja auch das Budget für die damalige Zeit gar nicht wenig.
Ist nicht ohne.
Ich frage mich nur, wofür das draufgegangen ist.
Nicht fürs Kostüm.
Nee, nicht fürs Kostüm.
Ja.
Ist auch cool, dass sie ja praktisch den ersten Credit kriegt. Margaret Cho.
Ja, sie hat Top Billing.
Ja.
Warum auch immer. Das
war auch immer, aber ungewöhnlich.
Ja, als Debüt vor allem, Digga. Mm. Das finde ich halt so krass. Also wo gab's das denn bitte nochmal?
Guten Agenten gehabt anscheinend.
Ja. Ja. Ja, krasser Scheiß. 1,6 Millionen hat der gekostet und das finde ich für 51 halt echt nicht wenig.
Stimmt schon.
Naja, wie gesagt, für mich eher so ein bisschen schwierig das Ganze.
Ja, aber mit 87 Minuten kriegt man das auch mal irgendwie weggeguckt.
Das stimmt.
Wollen wir die restlichen Punkte nennen oder habt ihr noch irgendwelche Hintergrundinfos?
Ich nicht.
Ich gucke zu Dave.
Ja, ich hatte in den Hintergrundinfos gesehen, dass der $40.000 gekostet hatte und dass die 1,6 Millionen Dollar wohl inflationsbereinigt sein können. Da kenne ich aber nicht die Angaben.
Ach, ja, bei IMDb genau. Das wäre natürlich, dann plädiere ich auf jeden Fall für den fünfstelligen Betrag. Ja, weil
würde mehr Sinn machen, auch für die damalige Zeit, glaube ich.
Ja, also ist nicht so, als hätte es keine Filme gegeben in den 50ern, die über 1 Million gekostet
haben. Ja, aber also im direkten Vergleich erinnere ich mich, dass wir 380.000 Budget irgendwas in dem Dreh hatten bei Body Snatchers.
Ja. Mhm.
Und der ist ja wirklich vergleichbar. Kann ich nicht vorstellen, dass der das dreimal gekostet hat.
Aber was, du hattest 40.000 gesagt, ne? Ja. Mhm. Naja. Ja, finde ich auch wahrscheinlicher.
Tja, nee, ich finde, wir fliegen gerade.
Naja, vor allem bei IMDb stehen halt die 1,63.
Ja.
Finde ich komisch, da ein inflationsbereinigtes Budget einzutragen, ist so weird.
Mhm. Nee, du hast ja auch erwähnt, du hast die Blu-ray hiervon ja auch, glaube ich, gesehen, ne?
Ja.
Oder ich überlege gerade, weil du, also ich mir ja dann auch.
Du hast mir beide gegeben.
Und habe mir aber auch nur den Film ganz normal angeguckt. Auf der Blu-ray ist noch, wen es interessiert, Audiokommentare drauf. Einmal von dem bekannten Filmwissenschaftler Rolf Giesen und aber auch von John Carpenter. Also kann sein, dass ich mir den nochmal irgendwann nächsten paar Jahren gebe, mit vor allem zweitem Audiokommentar, da ich Bock drauf.
Mach das.
No. Das mal noch als Nebeninfo.
Kann nicht schaden, wir haben ja auch viele Sammler. Also insofern vielleicht ist das ein Argument, den Carpenter Audiokommentar nochmal mit drauf zu haben. Ich weiß ja nicht, ob die irgendwie out of stock sind oder ob man die noch überkriegt.
Nee, die kamen, ich glaube, die Blu-ray kam erst vor einem halben Jahr oder so raus.
Ach, die ist so frisch.
Die ist relativ frisch, ja.
Okay.
Gab eine ganze Zeit lang nur die DVD. Ich glaube, bei Arthouse oder Kinowelt kam die raus.
Ja. Ich denke mal nicht, dass die beiden bei mir in der Sammlung landen.
Mhm.
Also der hier erst recht nicht, aber.
Ja, bei mir bleibt er. Kann sich also bei Bedarf melden, wenn du mal wieder kicken willst.
Cool, ja, das mache ich. Auf die Dave-Videothek kann man zugreifen. Okay, lösen wir auf. IMDb ist bei einer 7,1. Ich habe keinen Metascore gefunden. Und eine Letterboxd-Bewertung gibt es aber, die ist bei 3,4.
Mhm.
Und jetzt unsere Punkte.
Oh ja.
6,5 von mir.
Mhm.
Wie viel von dir?
7,5.
7,5.
Fuck, dann ist das genau falsch rum, ey. Ich bin bei 4.
4 nur von dir.
Voll die Schelle.
Eieiei.
Naja. Hat halt nicht so viel Spaß mit dem Film.
Ja, ich wieder reingeschissen hier mit der letzten Rezeption. Naja.
Ja, wir alle, Alter. Ja, also,
stimmt, wir alle.
Ich muss es erstmal zusammenzählen.
Ja, mach mal eine Abrechnung. Und dann müssen wir hier mal ein Ende finden, langsam. Hier eine Stunde 44, Alter. Das
geht ja gar nicht. Geht gar nicht.
Was ist das für eine Scheiße, Alter?
Ich glaube, falls wir uns nicht mehr hören, dann hat das diesen Hintergrund, ja.
War nur noch schön. 30 Minuten Episoden hier. Kann man nicht mal hier Punkte erreichen, muss man hier einfach nur Punkte trocken nennen, kann man nicht mal diskutieren und argumentieren und über die Filme reden, nichts.
Wisst ihr bewusst von Leuten, die vielleicht auf höherer Geschwindigkeit den Podcast dann hören?
So, ja, wir kennen da ein paar Kandidaten.
Ah ja. Wen denn?
Tom.
Mhm.
Ein paar Kandidaten. Tom. Das ist so geil. Herrlich.
Okay.
Und dann gibt es noch Dennis, der hört uns beim Fitness, beim Fernsehen gucken, bei Fußball im Fußballstadion.
Ja, cool. Bei 0,5er Geschwindigkeit.
Beim Bodybuilden, beim, keine Ahnung, beim Autowaschen und beim bei der Steuererklärung machen.
Aha. Respekt.
Da fällt mir nur der hier ein.
Break the wrist and walk away. Break the wrist, walk away.
Ja. Mal kurz die Handgelenke brechen, dem Burschen. Haben wir ein Ergebnis, lieber Ted?
Haben wir.
Das Publikum lauscht sehr aufmerksam, die vier Leute, denen das Punkte raten. Das ist ganz, die sind geil, gerade super gespannt.
Durch diese letzte Runde war das jetzt natürlich wieder eine enge Kiste.
Mhm.
Dave ist hinten.
Ja, das war ja zu erwarten.
Mit 5,5 Miesen.
Guck mal, wie es spannend macht. Erstmal den letzten Platz nennen.
Oh, ist nicht gut so?
Doch, doch. Richtige, okay. Richtige Unterhaltungskanone hier.
Mach mal den Trommelwirbel. Mach mal bitte den Trommelwirbel.
Unterhaltungskanone, ey. Hey, der Dieter, der Thomas, der Heck. Ja, genau. Auf dem letzten Platz.
Du weißt, wie man, wie man die Spannungsschraube auf jeden Fall steigert.
Vor allem bei drei Leuten ewig in die Länge ziehen. So, oh fuck, ey, wie bei solchen
Na, mach doch mal ein bisschen Trommelwirbel, bitte, hier.
Jetzt hier erstmal Werbung einstreuen. Zum ersten Mal einfach so Werbeblock. Völlig random, so einen Spot einfach reinstreuen.
Ja, genau.
Hier, Trommelwirbel.
So, Dave hat 5,5 Miese und.
Was? Wie war das?
5,5. Nach wie vor. Und ganz knapp ist Guess mit einem halben Punkt vor mir gelandet mit 3,5 Miesen und ich habe 4 Miese.
Woohoo.
Damit geht der Punkt an Guess.
Yay!
Gratulation.
Stop the count. Ich möchte keine weiteren Folgen mehr in diesem Monat aufnehmen.
Ja, genau. Ab heute, hiermit schaffen wir es Punkteraten ab. Guess hat gerade gewonnen.
Wir machen zum ersten Mal eine Pause übrigens, ja. Also genau. Wir melden uns dann im März wieder.
2025.
Ja, cool. 1-0 für mich.
Sehr gut.
Ja, so kann der Monat starten.
Ja.
Fein, dann sind wir durch für heute.
Sehen, hey, vor der Runde noch Einstand zwischen Guess und mir. Und das hat es jetzt rausgerissen.
Aber du bist ja noch, also du warst ja noch in die, bist ja noch in die richtige Richtung gegangen mit, mit deinem Tipp. Also du wusstest schon, dass ich den nicht so richtig geil finde. Also da gab es ja auch schon, weiß nicht, du hättest ja auch auf ein 8 oder so tippen können bei mir.
Ja.
Aber
nee, also weil ich fand das halt schon zwischendurch so wirklich schwierig und dann habe ich mich so ein bisschen schwer getan, mir vorzustellen, dass du das hier total geil findest, alles.
Ja, von total geil war ich auch entfernt, aber.
Ja, hey, was, Dave, Alter, 7,5 Punkte für den Film finde ich schon krass. Das ist schon sehr gnädig, hey.
Nee, ich mag diese Art von Film und die unterhält mich.
Okay. So, it's been established. Okay.
Will you shut up! Shut up! Shut, 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 shut up!
Okay.
Ja.
Der Dave.
Punch drunk love.
Good.
Genau der. So, jetzt sind wir fertig. Wir können nochmal anteasern, was wir dann in der nächsten Episode an Auftragsfilmen besprechen. Das hat die bestimmt parat.
Was, die Auftragsfilme, die wir in der nächsten Episode besprechen?
Jawohl.
Ja.
Ja, wie wir uns die Bälle zuspielen, meine Freunde. Spontan.
Ganz spontan. Ich musste erstmal kurz meinen Zettel rausholen, auf dem ich das notiert habe.
Was?
Ja, ja. Athena.
Wir machen Auftragsfilme in der nächsten Episode?
Machen wir. Wir sind auf Zack. Athena und Where the Wild Things Are.
Ja. Nicht ein Auftragsfilm, ladies and gentlemen. Gleich zwei Auftragsfilme gibt es in der nächsten Episode.
Geil.
Where the Wild Things Are und Athena, freue ich mich auf beide.
Ja.
Ein Rewatch. Eine Neusichtung. Aber beides Filme, die mag ich. Glaube ich. Also will ich auf jeden Fall sehen.
Ja, also mir wurde Athena wirklich von vielen verschiedenen Seiten empfohlen. Und deswegen, ja, habe ich ja schon gesagt, der steht bei mir relativ weit oben auf der Watchlist.
Ja, dann danke Olli und Timo für dieses Line-Up.
Mhm.
Das dann in der kommenden Episode.
Yes.
Sind wir wahrscheinlich zu zweit. Ohne Dave. Müssen wir mal eine Episode müssen wir mal ohne Dave machen.
Naja, mach mal.
Aber in der Support-Episode ist er dabei.
Naja, und vielleicht kommt ja auch irgendwann noch eine Episode, wo du wirklich alleine bist.
Kann auch sein, ja.
Ich fände es sehr spannend.
Wir dann gewinne ich auch mal beim Punkteraten. Mal wieder.
Das ist geil, wenn du verkackst gegen dich selbst. So geil, Dave macht alleine einen Podcast. Punkteraten-Sieger heute, Lee.
Das wäre so geil. Lustig, ihr dürft ja eine Sache nicht vergessen. Im Gegensatz zum Rest der Republik habe ich ja schon Podcasts von Dave gehört, einen Solo-Podcast.
Ja, also, stimmt.
Ich habe ja schon einen bekommen.
Ja, eben. Und so dadurch aber ist so ausgeartet, aus Versehen.
Ja, aber dadurch ist ja unsere Gefolgschaft auch schon darauf vorbereitet, dass Dave ganz gut mal was alleine machen kann.
Das stimmt, ja. Ich muss, glaube ich, ein bisschen deinen Namen reinwaschen, weil ich habe das einfach bei Social Media gepostet, ohne irgendwie Zusammenhang, 40 Minuten Sprachnachricht. Und dann kam so, what the fuck und was zur Hölle? Und ich habe den Leuten gar nicht erklärt, dass du eigentlich eine Filmbestellung von mir durchgegangen bist, Stück für Stück, erzählt hast und gegoogelt hast.
Du hast es so verkauft. Okay, dann hat das schon so eine Qualität, verstehe.
Filmbestellung heißt das jetzt hier. Geschäfte, Geschäfte.
Ja, Geschäfte.
Ja, weil Guess hat das ja so gemacht, er hat mir einfach mit nur einem Kommentar verschiedene Bilder geschickt mit verschiedenen Filmcovern.
Bilder waren es, ja. Aus Letterboxd mal so.
Bilder und hat mich dann ein paar Tage später nochmal daran erinnert, dass er da von mir eine Antwort erwartet, was ich dann davon in der Sammlung...
Ich erwarte eine Antwort.
Ich wusste nicht, dass der dann live 40 Minuten...
Wir haben eine vertragliche Verpflichtung hier. Ja, so jetzt.
Ja, eben. Die vertragliche Verpflichtung, ne?
Ja, für aufmerksame
Verfolger. Und ich wollte es dann eben nicht weiter vor mir her schieben, weil ich wusste, Guess kommt auch ein paar Tage später vorbei und bei Filme ab. Hätte mir ja dann sagen können, dass er eben auch vielleicht den einen oder anderen aus dieser Filmliste haben möchte. Mhm. Und damit ich schnell abhaken kann, für mich bin ich einfach alles situativ dann durchgegangen und
das war schnell.
Filmplakate sagten nicht mir nichts. Ja, ich musste... Ich habe ja immer noch diese große Filmsammlung, die ist ja Fluch und Segen zugleich. Und ein Fluch ist mittlerweile durch das Aufkommen der Videospielsammlung, dass ich manchmal eben gar nicht mehr weiß, welchen Filmtitel ich in der Sammlung habe und welchen nicht. Also musste ich dann einiges dann nochmal nachschlagen.
Also aber Moment mal, können wir jetzt wirklich dann daraus den Rückschluss ziehen, dass du in deinem Job auch ziemlich scheiße bist? Weil ist das nicht, ist nicht genau sowas dein Job, dass du Dinge so lagerst, dass man sie wiederfindet?
Was man vielleicht sagen kann, ist, dass meine Internetverbindung zu dem Zeitpunkt ziemlich scheiße war.
Ja, jetzt hat er eine Ausrede gefunden.
Okay.
Das heißt, die Suche habe ich aus... Ja.
Das muss ja alles manuell stattfinden oder wie? Oder analog, sagen wir es mal so.
Nee, die Filmsammlung ist schon auch als Google-Tabelle angelegt. Ja. Aber es dauert dann halt...
Aber wofür brauchst du dann so lange? Also was dauert 38 Minuten bei 8 Filmen oder wie viele
waren
es?
Nee.
Es war, nee, 8 Filme pro... Nee, das waren acht Fotos waren
acht
das.
8 Fotos auf einem Foto waren 16 Filme?
16 Filme auf
oder
einem Foto.
20,
ach
16,
so. 19.
Ja, ja.
Okay.
Und der hat dann gegoogelt, warte mal, welcher ist denn das? Ist das der und der aus diesem Jahr? Und musste dann erstmal aus dem Plakat den Titel...
Genau, weil Guess hat sich ja nicht die Mühe gemacht und mir dann aufgeschrieben, welcher Film dahinter steht.
Das ist aber auch schon wieder ein
Asi. Ja, das war schon...
Man hätte halt auch...
Moment mal,
die Mühe musst du mindestens machen, dass du dir die Filme...
Dazu kommt ja noch, dass Guess mir ja gar nicht gesagt hat, den und den Film habe ich schon, da musste ich gar nicht nachgucken. Ja?
Ach so.
Sondern es war wirklich einfach nur platt, diese Bilder geschickt.
Warte,
und hier, guck mal bitte.
Zu meiner Verteidigung.
Ich warte jetzt mal nicht.
Moment mal, zu meiner Verteidigung. Ich dachte, du hast die... Er lässt mich gar nicht ausreden. Er will gar nicht, dass ich argumentiere.
Du sollst sie nicht verteidigen.
Ich habe gedacht, dass du Letterboxd aufhast und dass du dann das Cover natürlich dann siehst, dass es der und der Film ist. Weißt du, wenn du ihn dann eingibst und so. Das war ja meine Vermutung. Du hattest ja Letterboxd nicht auf. Also, für diejenigen, die uns stalken bei Letterboxd und die sehen, dass meine
Watchliste... Du hast mir die ganzen Bilder geschickt. Du hättest mir sagen können...
Lass mich doch mal ausreden, Junge.
Guck mal bei Letterboxd nach.
Für diejenigen, die uns bei Letterboxd stalken und sehen, dass meine Watchlist von 1600 auf 1100 dann auf einmal gefallen ist, das liegt daran, dass ich die kompletten Filme der Hopeless Cinema Liste, die ich reingezogen habe in die Watchlist, von wegen hier World is Hell, als mir dann aufgefallen ist, nach der Sichtung von 3-4 Filmen, dass die eben nicht danach gehen, dass die Filme auch geil sind, sondern dass da Filme bei sind, die irgendwie 2,1 bei Letterboxd haben,
ach so.
Einfach nur, weil der Hauptakteur halt irgendwie in so einer trostlosen Umgebung ist. Mhm. Und da geht es halt nicht darum, dass die Filme gut sind, dass die Qualität haben. Und deswegen habe ich da den ganzen Haufen wieder rausgeworfen und habe halt die dagelassen, die für mich halt interessant aussehen. Und das sind die, die ich Dave geschickt habe und ihn gefragt habe, welche davon hast du, dass es dann das Überbleibsel ist. Was waren das, 16 Filme mal 8?
Ja.
Ja, von 1000 Filmen sind dann irgendwie knapp 100 übrig geblieben.
Okay, aber wenn er die auch digital hat, die Liste, warum guckst du da nicht selber nach?
Mehr als 100.
Die hat er nicht mehr digital, weil der hat da schon längst irgendwie...
Ach so?
Der hat da längst umdisponiert.
Ja...
Das ist jetzt wieder eine andere Nummer.
Ich kann dir mal die Liste aber freigeben.
Gut, das ist nett.
Gut, ja, dass wir darüber sprechen.
Ja, dann musst du dich nicht mehr nerven.
Um es auch vielleicht positiv abzuschließen, ja. Du bist ja so dicke Freund von mir, dass ich mir viel Zeit in meinem Leben, also knapp 40 Minuten Zeit genommen habe, um auch wirklich jeden einzelnen Film nachzuschlagen und dir zu sagen, habe ich nicht.
Sehr guck nice. Mal,
um ihn dir auszuleihen.
Sogar noch eine Art Liebeserklärung.
Und ich kann dir sagen, diese 40 Minuten waren äußerst unterhaltsam, weil der doch zwischendurch immer wieder mal einen Witz gemacht und ein kleines Wortspiel mit einem Filmtitel.
Ach so.
Insofern, den können wir vertrauen. Der kann auch selber einen Solo-Podcast okay. machen hier für uns, wenn wir mal nicht da sind.
Ungeskriptet, ja, war alles situativ.
Überhaupt kein Problem, okay. Kannst du gerne machen.
Ja. Wunderbar.
Mach das.
Ja, das steht dann auch irgendwann an.
Ja. Dave Solo, 60 cool. Minuten reine Emotionen.
Men showing emotion. Fascinating.
Absolut, ja.
Geil, ja.
Ich würde es hören.
Ich auch, auf jeden.
Und dazu, wie Dennis hört das definitiv beim Bodybuilding. Also, gib dir Mühe.
Mhm.
Einatmen, ausatmen. So, Freunde. Classic Dave in der Support-Episode noch am Start.
Ja.
Mit La Notte für Dennis, den Dritten.
Mhm.
Auch wieder ein Auftragsfilm, den wir gemeinsam besprechen. Das nur für SupporterInnen am Sonntag.
Genau.
Und restliches Fußvolk dann am Dienstag.
Ja, dann nochmals danke an Dave, dass du dich hier vorbereitet hast und hier warst. Hat großen Spaß gemacht.
Mhm.
Ja, mittelmäßig. Aber war okay.
Hey da.
Habt ihr noch was?
Wo sind wir?
Nee, war schon das Abschiedswort, oder?
Also wirklich, was ist denn los mit dem heute? Komm, drück mal Outro.
Mach ich. Auf Wiederklatsch.
Tschüss.
Bewegt Bildbanausen.